Ja, wir nehmen das jetzt mal auf und dann haben wir dein Sample. Ich so, was?
Also wolltest du nie Baggerfahrer werden?
Oder so? Ein Blockführer mit 9 oder so, ja. Ich habe meine Eltern erpresst, Und dann bin ich zum Plattenladen. Verdammt. Und dann hörst du diese legendäre Stimme und denkst dir so, warte mal, mit solchen Leuten wolltest du doch immer in L.A. spielen. Und jetzt sitzt du in Mörfelden, hörst eine Platte mit denen. Der Tscheche würde jetzt sofort sagen, dann trinken wir eine Becherowka oder ein Slivovitz.
Na dann, Prost. Hallo und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte, wie immer, von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Wenn ihr Gästewünsche habt, dann schreibt das gerne mal per E-Mail an podcast@gebermusic.com oder kontaktiert uns über unsere Profile auf Instagram oder Facebook. Mein heutiger Gast bringt ein neues Instrument mit ins Tontalk-Orchester, die E-Gitarre. Ab Mitte der 90er Jahre kann man unmöglich an ihm vorbei, wenn man sich auch nur ein bisschen für Musik und Gitarren interessiert hat. Sein virtuoses Spiel, seine Band Arrowhead und seine immer stylischen Kopfbedeckungen waren ständig in aller Munde bzw. in allen Fachzeitschriften. Und er war auch echt nicht faul in den letzten Jahren. Gerade ganz aktuell hat er eine neue Soloplatte unter eigenem Namen rausgebracht und über die sprechen wir heute natürlich auch. Ich habe mich mit ihm in seinem Haus in Hamburg getroffen und ich muss sagen, er war echt ein super Gastgeber. Zum Beispiel hat er mich, total zuvorkommend, an der Bushaltestelle mit dem Auto abgeholt. Das war allerdings auch nötig, weil es hat geregnet und ich bin an der falschen Bushaltestelle ausgestiegen. Während der Autofahrt haben wir uns natürlich auch schon unterhalten und haben unter anderem darüber gesprochen, was er eigentlich jeden Tag so macht und dass er für die vielen Dinge, die er tut, auch jeden Morgen relativ früh aufsteht. Das wollte ich ehrlich gesagt nochmal genauer wissen, weil morgens um 8 aufstehen, wie unrock'n'roll ist das denn? Freut euch auf Rede und Antwort von Markus Demel.
In meinen 20ern war es natürlich immer so, dass ich bis 4 oder 5 Uhr morgens wach war, dabei Kette geraucht habe und nachts noch Kaffee getrunken habe oder sonst was. Und jetzt ist es einfach so, dass ich die ersten Stunden sehr genieße. Und die erste Stunde des Tages ist tatsächlich zum Gitarrespielen prädestiniert für mich. Da bin ich einfach am wachsten. Und außerdem möchte ich mich nicht mit irgendwas unangenehm wie E-Mails oder
Social Media, so Kram.
Social Media geht ja fast noch, es sei denn, es beschimpft dich jemand, wobei das ist dann auch, das ist ja auch Alltag. Aber einfach etwas Positives am erstmal machen. Also auch das habe ich mir tatsächlich überlegt, wie ich ein angenehmes Leben, aber einen effizienten Tag auch habe.
Das heißt, du stehst morgens auf und tatsächlich spielst Gitarre, also spielst einfach oder übst du richtig?
Nee, ich spiele. Ich lasse zwar ein Metronom ab und zu laufen, um mich zu quantisieren. Ich versuche, mich in Sync zu kriegen, aber ich versuche in allererster Linie kreativ zu sein. Und da ich jetzt nicht mehr gezwungen bin, Sachen von anderen Leuten spielen zu müssen, ich muss ja nur noch Markus Demel spielen, versuche ich, Markus Demel zu üben.
Aber diese Art der Disziplin, warst du schon immer eher ein disziplinierter Typ oder hast du dir das erarbeitet?
Es hat sich gesteigert. Also das erste, ich habe als Kind bereits Leistungssport gemacht.
Was war das?
Hockey und Handball. Und da war ich immer Torwart und das habe ich
bis Torwart beim Hockey und beim Handball, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, Handballspieler ist schlimmer. Also das ist gut, wenn du natürlich den Ball auf den Solarplexus kriegst, dann hörst du die Engelchen singen, weil du kriegst einfach keine Luft. Du liegst dann da und irgendwelche Sanitäter pumpen an dir rum und sagt, er atmet wieder. Ja, und du liegst da wie ein Karpfen. Ich habe das dann auch aufgehört, als es mit 15 oder so wurde es dann regelmäßig, dass ich immer im Bunker stand und Gitarre spielte. Ja, und da war es 3-4 Mal die Woche, war eigentlich Probe. Und da merkte ich, dass das vielleicht gar nicht so toll ist. Ich kann mich daran erinnern, dass bei einer Glanzparade im Hockey, und ich habe es da sogar in die Hessen-Auswahl, ich lebte damals in Frankfurt, geschafft, der Ball über den Handschuh prallte, also da, wo die Schlagadern sind. Und da war dann mal 3 Tage natürlich nichts mit Gitarre spielen und so. Und
da musste ich sofort dran denken, weil wenn ich so an alte Freunde von mir denke, von früher, wenn ihr sich kennt, ein paar Leute von früher, die so Klavier gespielt haben, bei Jugend musiziert und so. Ja. Und da war Sport irgendwann so, um Gottes Willen, meine Finger. Nee, nee. Also an sowas musste ich sofort denken. So Handball für einen aufstrebenden Gitarristen muss doch...
Horror, eigentlich totaler Quatsch. Also bei Hockey war ja eigentlich alles geschützt. Da siehst du ja eh aus wie so ein Michelin-Männchen, das geht. Aber da gab es natürlich auch über den Schonern die Oberschenkel. Wenn du da mal so einen Pferdekurs gekriegt hast, dann warst du 3 Tage am Humpeln oder so. Das ging. Aber als es dann de facto ernst wurde mit dem Spielen, kam noch eine andere Disziplin ins Leben. Also Musik habe ich schon immer sehr diszipliniert gemacht. Ich habe die erst mit 14 angefangen, wirklich ernsthaft zu spielen. Also mit 12 habe ich zwar angefangen, aber mit 14, zu meinem 14. Geburtstag, wurde es dann wirklich diszipliniert. Dann habe ich dann gleich mit 2 Stunden üben, was, glaube ich, für einen 14-Jährigen ganz anständig ist. Und das hat sich gesteigert im Leben, weil immer mehr Aufgaben dazu gekommen sind. Also werden wir sicherlich später drüber reden, ob das Business ist oder eine Band zu führen.
Hat man alles mit 14 nicht, ne?
Social Media, Werbung, Marketingpläne, Finanzierungen, bla bla bla. Der Tag ist lang. Also er ist mitunter 14 Stunden lang. Und das 6 Tage die Woche. Ich versuche einen Tag de facto nichts zu machen, dass mich meine Freundin auch wiedererkennt. Wer warst du nochmal?
Ja, pass auf, ich würde dich gerne erstmal unserer Hörerschaft vorstellen und so ein bisschen über das erzählen, was man eigentlich ohne weiteres über dich erfahren kann. Aber wir wissen alle, das Internet lügt auch gerne mal. Deswegen, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle, grätsch gerne rein oder korrigiere mich hinterher. Ich hoffe, das meiste stimmt. Wir probieren es mal.
Bitteschön.
Mein Gast, Markus Nepomuk Demel, ist geboren am 9. August 1967 in Prag. 1968 ist Familie Demel im Rahmen der kriegerischen Unruhen des Prager Frühlings aus Tschechien nach Österreich emigriert. Da war Markus 1 Jahr alt. 1 Jahr später dann nach Deutschland. In den nächsten 8 Jahren gab es relativ häufig Umzüge in Deutschland. Darüber werde ich nachher auch noch mal ein bisschen konkreter sprechen. Bis sie 1977 in Frankfurt am Main ansässig geworden sind. Und ich glaube, das auch für eine ganze Weile. In dem Alter ist Markus dann auch langsam zum ersten Mal mit der Gitarre in Berührung gekommen. Allerdings erstmal als Hörender. Er hat große Gitarrenalben wie Band of Gypsies von Jimi Hendrix oder Made in Japan von Deep Purple gehört und hat so die Gitarre kennengelernt. Angefangen zu spielen hat er im Alter von 12 Jahren. Und war auch da noch beeinflusst von Hendrix und Blackmore. Es gibt die Geschichte der fabulösen, furchtbaren Nylon-Saiten-Gitarre, die erste Gitarre, die als allererstes, bevor sie bespielt wurde, erstmal rot lackiert wurde. Mit 15 wurde das Interesse für Jazzmusik, ich glaube, auch relativ maßgeblich durch einen Mitschüler entwickelt, der ihm unter anderem Platten wie Love Supreme von John Coltrane vorgespielt hat. Also der Gedanke von 15-jährigen Jungs, die im Zimmer sitzen und John Coltrane hören, ist schon auch ein bisschen nerdy. Seine erste eigene Band namens Quest hatte er mit 16. 1985, mit 18, gab es einen kurzen, wie er es nennt, Studienversuch an der Frankfurter Musikwerkstatt, wo er Jazz studieren wollte, dann aber wieder dort abgebrochen hat und 1986 mit 19 zum Gitarrenstudium ans Musicians Institute in Los Angeles gegangen ist. Dort hat er diplomiert und ist dann dort auch Dozent geworden und in der Gegend auch hat jahrelang als Live- und Studiogitarrist gearbeitet. Das klingt erstmal ganz cool, Live- und Studiogitarrist in L.A., war aber, glaube ich, eine ziemlich schwierige Zeit, über die wir auch noch sprechen müssen, denn er hatte keine Arbeitserlaubnis und hat viel Ausbeutung da erlebt. Es gibt den wunderschönen Satz, "The German guy plays great and is for free." 1993 ist Markus nach Deutschland, genauer genommen nach Hamburg zurückgekommen, wo er jetzt auch immer noch lebt. Direkt 10 Tage nach seiner Rückkehr hat er in Deutschland mit Studioarbeit begonnen und zwar damals für eine Platte von Nena. Ein wunderschönes Zitat des Produzenten dieser Platte war: "Hör dir mal die Gitarren an und dann spiel sie nochmal so ein, dass sie geil klingen." Hat er gemacht. Ungefähr zur selben Zeit hat er auch noch zusammen mit Ralf Hildenbeutel sein erstes, nennen wir es Solo-Projekt gegründet, zusammen eben mit Hildenbeutel Earth Nation, einem Ambient-Projekt, also Gitarre und Elektronik. Ralf Hildenbeutel ist auch relativ bekannt als wesentlicher Wegbereiter der Trance-Musik hierzulande. Ab dann ging's los. Er war Tour- und Studiogitarrist für Kingdom Come, Saga, Snap, das Rüttelheim Hardrein-Projekt, Bobby Kimball, Laith Aldeen, Achim Reichel, Lottl King Karl und so weiter und so weiter. In dieser Zeit hat Markus über 300 Studioproduktionen eingespielt. Die listen wir jetzt mal nicht alle auf, das würde alles sprengen. 1995 hat er die Band oder das Projekt Arrowhead gegründet, das es in verschiedenen Besetzungen bis 2016 gab. 2005 ist Markus vom US-Magazin Guitar Player unter die Top 3 der Guitar Heroes 2005 gewählt worden. Es gibt ein fantastisches Foto, wo ihm dieser Award von Steve Lukather und Joey Satriani überreicht wird. Das war nicht der von Guitar Player, das war der Rock'n'Roll Hall of Fame Award.
Ist das selber? Alles klar. Rock'n'Roll Hall of Fame.
All right. 2006 hat er das Fusion-Projekt Electric Outlet mit Frank Itt, Ralf Guske und Tom Eschenbacher gegründet, das es, glaube ich, auch immer noch gibt.
Ich habe tatsächlich 6 Songs für eine neue Platte hier unten eingespielt in der Pandemie.
Okay, wir freuen uns schon mal drauf. Ich habe mir einiges von Electric Outlet angehört und ich finde es echt ganz gut. Ich mag so eine Mucke. 2016 hat Markus das Projekt Arrowhead, mit dem er immer in Verbindung gebracht wurde, aufgelöst und hat die Band The Blue Poets mit Phil Steen an der Bassgitarre, Felix Demel am Schlagzeug und Gordon Gray an der Stimme gegründet. Außerdem hat er sein eigenes Musiklabel Triple Coil Music gegründet, nicht um andere Bands zu vermarkten, sondern um, wie er selber sagt, musikalisch selbst so frei wie möglich zu sein. Und jetzt im Jahr 2021 erscheint, und ich meine zum allerersten Mal, ein Album unter seinem eigenen Namen, wo wirklich Markus Demel draufsteht. Da sprechen wir auch noch drüber. Soweit erstmal alles einigermaßen richtig?
Es waren 2 oder 3 Kleinigkeiten. Nummer 1, ich habe die Frankfurter Musikwerkstatt bereits als Vorbereitung fürs GIT genommen. Ich wollte da kein dauerhaftes Studium machen. Arrowhead erschien 1998 das erste Mal. Am 16. August 1998.
Das weißt du noch.
Wenn du deine wirklich erste Platte rausbringst und dann noch auf der Popcom stehst, einen Tag später. Ich bin, nachdem ich in Los Angeles die Zelte abgebrochen habe, zurück nach Frankfurt gegangen. Anderthalb Jahre nochmal in Frankfurt und da wurde ich auch bei den ganzen Studios so hin und her.
Macht ja auch Sinn, Rüdelheim Hardrein Projekt und so, das ist ja alles da.
Und auch IQ, so, ne? Das war alles eine. Und dann Dolphin Studios und dann gab es in Offenbach das Logic Studio, und also das Logic Gebäude. Und da sind 40 oder 50 Studios zu dem Zeitpunkt drin gewesen.
Ja, und da bist du morgens ins erste rein, dann
das nächste. Zum Beispiel, ich hatte tatsächlich mal Tage, wo ich zwischen den Studios pendelte. Ja, und auch letztens, ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mal bei Laith Aldeen gespielt habe. Das hat mich nur gerade in einem anderen Interview, hat mich das der Interviewer gefragt. Wir haben auf einer gemeinsamen Platte was miteinander zu tun gehabt. Ich so, Laith Aldeen. Ich so, was? Und das war tatsächlich so, dass ich in diesem Gebäude arbeitete, 2 Stockwerke höher, ein anderer Produzent saß und sagt, wir hatten schon 3 Gitarristen hier bei dem Solo, der Demel ist im ersten Stock, hol ihn doch mal hoch, und 5 Minuten später hast du dann das Solo gemacht und dann habe ich es vergessen.
Krass.
Na, aber das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, es ist ein ganz normaler Beruf. Es ist wie der Klempner,
der auch nicht mehr
jeder Heizung kennt, der im Erdgeschoss und im dritten Geschoss mal arbeitet.
Okay, über ein paar Sachen in der Vita würde ich aber dann trotzdem noch mal ein bisschen näher eingehen, weil es ist so, ich recherchiere ja häufiger über Musiker und
Musikerinnen. Das war sehr gut recherchiert, Dankeschön. By the way. Also da bin ich schon richtig gerührt und geehrt. Vielen Dank.
Gute Gelegenheit für eine kurze Pause, bevor ich rot werde. Also schnell den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Das ist diesmal Ovation Guitars. Gerade GitarristInnen wie Markus, die bevorzugt E-Gitarre und auch gern mal schnell und virtuos spielen, für die ist es ja meistens nicht so einfach, spontan auf Akustikgitarre umzusteigen, wenn es mal sein muss. Dafür gibt's super Lösungen von Ovation, zum Beispiel die Elite TX-Serie. Die habe ich mir mal ein bisschen näher angeschaut. Die sind extra darauf ausgelegt, einfach und komfortabel spielbar zu sein. Der Hals, der ist sehr flach, also gut für Flitzefinger. Und die Super Shallow Modelle, die haben einen so flachen Korpus, dass die Umgewöhnung von E auf Akustikgitarre, also wenn ihr sie auf der Bühne spontan umgehängt bekommt, quasi sofort funktioniert. Für alle, die auf einen fetteren akustischen Sound stehen, gibt es natürlich aber auch voluminösere Ausführungen, also mit dickerem, größerem Korpus. Na klar, sind alle Ovation-Gitarren mit hervorragenden Pickups und Vorverstärkern für den Bühneneinsatz ausgerüstet. Ich meine, hey, wer hat's erfunden? Genau. Nebenbei sehen sie in ihrem mattschwarzen Finish auch noch ziemlich cool aus. Also, wenn ihr eigentlich E-Gitarre spielt, aber auf der Suche nach einer guten Akustikgitarre seid, die sich easy im Studio, im Proberaum oder auf der Bühne einsetzen lässt, dann schaut euch doch mal das Ovation-Programm an. Ach ja, für BassistInnen gilt natürlich dasselbe. Die werden hier auch fündig. Ich verlinke euch ein paar Infos in den Shownotes. Vielen Dank an Ovation für den wiederholten Support. Und jetzt zurück zur Lebensgeschichte meines Gastes. Was mir in solchen Vitas ganz oft auffällt und mich fast ein bisschen stört, ist, dass gewisse Bereiche, klar, weil sie jetzt erstmal für das musikalische Schaffen auch nicht ganz wichtig sind, aber hallo Wikipedia, was da los? Einige Bereiche sind immer sehr ausgegraut. Zum Beispiel die Zeit, bevor du angefangen hast, Gitarre zu spielen. Du hast es gerade schon verraten, dass du in der Zeit zum Beispiel viel Sport gemacht hast. Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Aber also es geht schon weit davor los. Also ich habe ja schon gesagt, ihr seid 69 nach Deutschland gekommen, aber erst 77 in Frankfurt fester sesshaft geworden. Und ich meine, diese 8 Jahre, was war das für eine Zeit?
Eine schwierige Zeit de facto. Also man muss, ich bin tatsächlich mit dem Flüchtlingsausweis 1 nach Deutschland gekommen und wir lebten in München. Also zuerst lebten wir bei den Großeltern in Salzburg. Deshalb, und wir haben auch, weil meine Großmutter eine deutsche Staatsangehörigkeit hat, deshalb auch sofort die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Sonst wären meine Eltern wohl nach Südafrika gegangen. Das war die andere Option.
Wo kam die her, die
Option? Dass diese Optionen, also mein Vater, der Prager Frühling, zeichnete sich ab. Und soweit ich das verstanden habe, also wir sind auch nicht geflüchtet de facto, sondern vorher abgehauen. Also ganz so dramatisch war es nicht. Wir sind auch frei rausgekommen auch. Aber er sagte, diese beiden Optionen gab es und mehr hat der alte Silberrücken dazu nicht gesagt. Das heißt, es gab eine Homebase in Salzburg und dann ging es nach München, wo wir tatsächlich in einem Flüchtlingsbehelfsheim wohnten, was ein wunderschönes Grundstück war, so ähnlich wie mein kleines Anwesen hier, nur dass da eine 30 Quadratmeter Hütte mit einem Plumpsklo draußen stand.
Ja, also und du warst 2, ne?
Also. Ja, das war schon hart und ich weiß, dass zum Beispiel meine Eltern sprachen kein Deutsch. Ich sprach kein Deutsch oder fing ja gerade so an zu sprechen und ich erinnere mich an so Geschichten, dass um 3:30 meine Mutter mit mir zum Bus pilgerte, um mich irgendwo beim Kindergarten abzugeben. Also das war schon, ja, also ist jetzt nicht dramatisch, aber schön war auch anders. Mhm. Meine Eltern haben zwar gearbeitet, aber sie sind natürlich auch noch in die Abendschule gegangen, um möglichst gut und möglichst schnell Deutsch zu lernen. So clever waren sie. Und das heißt, ihre Tage waren eigentlich von morgens bis abends voll. Also ich habe immer sehr viel Zeit alleine verbracht. Also was mich zu dieser Art von Autismus gebracht hat, den man vielleicht benötigt, um Instrumentalist zu werden.
Du hast keine Geschwister?
Nein, ich habe keine Geschwister. Ich glaube, meine Eltern konnten sich keine leisten, weil sie waren bettelarm, als sie nach Deutschland kamen. Meine große Schwester war so meine Cousine Alice, die leider mit 50 Jahren verstorben ist, vor 10 Jahren. Das war meine große, die hat mir auch die erste Gitarre in die Hand gedrückt, tatsächlich. Also, wo waren wir jetzt eigentlich? Genau, es war eine komische Zeit. Ja. Und dann aus beruflichen Gründen, wenn es einen besseren Job in einer anderen Stadt gab, sind meine Eltern umgezogen.
Und das kam häufiger vor?
Das kam dann häufiger. Also mein Vater war Chemiker. Meine Mutter war zuerst technische Zeichnerin. Ich weiß nicht, ob es diesen Beruf noch gibt.
Ich glaube schon. Ne?
Sie wollte in Tschechien Medizin studieren, aber es war für Frauen nicht erlaubt. Meine Mutter hat tatsächlich mit 35 dann erst Medizin studiert.
Das hat sie noch gemacht.
Meine Mutter ist Ärztin, jetzt nicht mehr, und hat dann irgendwann mit 40 oder 41 war sie dann fertig und hat dann nach 2-3 Jahren Krankenhaus ihre eigene Praxis eröffnet. Ja.
Also dieses Durchbeißen scheint den Demels schon ein bisschen
durchbeißen und sehr hart arbeiten. Ich glaube, das kann man nicht unterschätzen. Also diese Prägung aus dem Elternhaus. Ich habe dann letztens, fing ich dann an, ich glaube am Sonntag, hat mich meine Mutter hier kurz besucht, ganz süße. Und ich saß hier mit solchen Ringen unter den Augen und meinte, ja, ich habe die ganzen letzten Tage, glaube 15 oder 16 Stunden gearbeitet. Da guckt sie mich nur ganz trocken an und sagt, das habe ich mein ganzes Leben gemacht.
Du selber hast ja beruflich nie was anderes gemacht, als Gitarre zu spielen. Aber also, gab es sowas mal, so einen Plan B oder so ein Jugend- oder Kinderidee, was man mal wird, außer Gitarrist?
Nein.
Also wolltest du nie Baggerfahrer werden?
Lokführer mit 9 oder so, ja. Ja. Ich habe, glaube ich, mal eine Eisenbahnzeitschrift mit 9 rausgebracht. Ja.
Rausgebracht?
Rausgebracht gleich. Das ist also das Unternehmergehen war schon immer in mir mit 2 anderen Freunden. Keine Ahnung, haben wir ein Eisenbahnmagazin gemacht. Völligst. Wir waren die Hipster, auf jeden Fall. Also die Spacken haben halt also ein Eisenbahnmagazin rausgebracht. Aber de facto nein, also ich würde sagen, spätestens mit 15, als ich fast jeden Tag schon im Proberaum stand oder 4-5 Tage, keine Ahnung, und natürlich schon jeden Tag übte, gab es keinen Plan B. Und ich glaube auch, dass ein Plan B schlecht ist. In der heutigen Zeit noch mehr.
Wir haben uns im Vorgespräch, fiel ab und zu mal so dieser Begriff Bürgerlichkeit. Und also es gibt ja oft so eine bürgerliche Idee. Also ich will eigentlich, oder vielleicht auch gar nicht ich, sondern der Junge will eigentlich Musiker werden, aber er sollte lieber, oder ich sollte lieber, aus welcher Perspektive auch immer, hatten deine Eltern eine andere Idee?
Eine ganz große andere Idee, und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe meine Eltern, erpresst. Ich habe, die kamen dann natürlich an und so mit 16 und sagten so, was not? Was gibt's für Zukunftspläne? Wie gesagt, ich werde Solo-Gitarrist. Aha. Das Gespräch kam dann in aller Regelmäßigkeit immer häufiger auf. Sie sahen natürlich, dass ich bereits jedes Wochenende im Jugendzentrum oder im Rhein-Main-Gebiet irgendwo an jeder Steckdose spielte. Ich spielte dann auch schon in 2 oder 3 Bands. Ich gab schon Gitarrenunterricht, ja. Meinen Mitschülern 10 Mark abgenommen aber so richtig begeistert waren sie jetzt nicht. Also gerade mein Vater überhaupt nicht von diesem ganzen Gequietsche, das Jazz-Zeug. Sie konnten mit meiner Art von Musik eigentlich nichts anfangen, und zu Hause saß ich eigentlich nur mit Kopfhörern, damit sie das nicht mitkriegten. Und irgendwann wurde es mir zu nervig, und ich habe gesagt, okay, ich schließe einen Kompromiss. Ich mache das Abitur. Das ist der Deal. Ja, und was passiert dann? Ich sage, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich tingle weiter, also mache das, was ich jetzt bereits mache. Und ich verdiente damals auch schon ganz passabel Geld. Also wenn ich dann Freitag, Samstags im Club bin, ich mit 400 Mark nach Hause gegangen, was für einen 17-Jährigen oder sonst was. Dann habe ich noch 500 Mark durch Gitarrenunterricht verdient. Alles toll. Aber es gibt da eine Universität, ein Institut in Los Angeles.
Guter Trigger, glaube ich.
Genau. Und ich knallte ihnen also diese Broschüre hin. Die hatte ich bereits bestellt.
Ja, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, liebe Kinder. Damals hat man nicht mal eben die Internetseite angeklickt, sondern man hat dann per Post sich eine Broschüre zukommen lassen, weil man Gott sei Dank irgendwie doch davon gehört hat.
Und dann musste die Briefmarken da rein, dann musste das Porto da reinlegen. Das heißt, genau. Das Porto aus Amerika war damals 20 Mark.
Porto, oder? Das ist das, was man damals quasi für Mails bezahlt hat, sozusagen. Ja.
Also die ganze Familie war null begeistert, und mein Vater hat bis zu seinem 70. Lebensjahr meine Musik eigentlich gehasst. Wir hatten dann ein sehr angespanntes Verhältnis. Ich habe ihm dann zum 70. Geburtstag den Song Tata, was auf Tschechisch Vater heißt, geschenkt. Das war, glaube ich, der erste Song von mir, den er gut fand.
Ich finde den auch super. Toll, lustiger Song
eigentlich. Lustig, lebensbejahend, ne? Und das war gut, aber ich weiß, dass er kein angenehmer Konzertbesucher war. Überhaupt nicht.
Also, generell oder bei dir?
Nee, bei mir. Generell, er war nicht musikbegeistert. Also, das ist, meine Mutter ist sehr musikalisch talentiert. Meine Mutter hat einfach eine unfassbare Stimme und hat auch früher Klavier gespielt. Ich habe ihr jetzt vor 2 Jahren zu Weihnachten Klavier geschenkt, dass sie wieder mal anfängt, weil sie als Kind ganz gut gespielt hat. Aber wenn sie singt, auch wenn sie voll aus dem Training ist, das ist einfach eine Bombenstimme. Vielleicht habe ich da auch, was man einen passablen Ton nennt, vielleicht habe ich das auch daher, weil meine früheste musikalische Prägung ist, dass meine Mutter mich in den Schlaf gesungen hat mit dieser kristallklaren, wundervollen Stimme. Aber noch einmal, ich musste wirklich mich durchsetzen. Es war eher so ein leiser Krieg. Es war, jetzt flogen nicht die Fetzen. Und meine Mutter sagte dann, glaube ich, wann war das? Vor 10 Jahren oder so. Ja, wir hätten dich doch fördern sollen.
Okay, das war eine späte Einsicht, aber eine Einsicht.
Später, ja. Vielleicht wärst du ja dann gut geworden. Boah. Das ist dann wieder der tschechische Sarkasmus, ja, oder so. Aber ich wurde de facto nicht besonders gefördert. Ich habe zum 18. ich habe auch keine Gitarren bekommen oder so. Das ist Gitarrenunterricht wurde bezahlt. Das stimmt. Also da die 25 Mark oder was das dann kostete, das wurde, weil das war ja was Akademisches.
Kurzer Zwischeneinwurf aus der Regie, apropos leiser Krieg. Diese paar Zentimeter, die du manchmal näher ans Mikro rangehst, machen was total Tolles mit deiner Stimme.
Ja.
Die Hörerschaft wird das bestätigen, glaube ich. Du sagst selber von dir häufiger, dass du in dieser Zeit, in deiner Jugend, also zumindest klingt es für mich so durch, dass du ein eher unsicherer, unscheinbarer, nerdiger Typ warst. Du hast selber mal über dich gesagt, du hattest keine Freunde, was ich dir jetzt so nicht abnehme, aber du hast jetzt nicht zu den Coolen in der Schule gehört.
Null.
Und wenn man dich jetzt so erlebt, also du strotzt vor Selbstbewusstsein, du bist auf ganz organische Art und Weise Leader deiner Bands und Projekte, optisch bist du eine totale Marke. Ist das eine Art Kompensation dieser Prä-Musik-Ära oder wird man als Gitarrist automatisch cool?
Ich finde es ja interessant, dass du mich überhaupt cool findest. Also ich weiß es nicht. Ich habe nie irgendwas versucht, sondern ich glaube, ich lasse tatsächlich Dinge geschehen. Und dein Leben formt dich. Und ein gewisser Habitus kommt natürlich auch mit dem Instrument. Beispielsweise, wenn ich Workshops oder Clinics gebe oder an irgendwelchen Hochschulen Gastdozenturen mache, dann ist das größte Manko bei den meisten jungen Spielern, dass sie schüchtern spielen oder schüchtern auftreten. Und dann sage ich jetzt, wie ist es denn so? Stellt euch mal Jimi Hendrix in schüchtern vor. Wollt ihr das?
Und ehrlich gesagt, glaube ich, der war relativ schüchtern.
Der war schüchtern und die meisten Gitarristen sind schüchtern. Ich glaube, ich bin eigentlich auch noch einigermaßen schüchtern. Nicht verklemmt, aber ich kann durchaus sehr zurückhaltend sein. Aber es ist ein Schalter, der durch die Musik umgelegt wird bei mir. Mhm. Ich musste viele Dinge lernen. Ich weiß noch, dass bei den ersten Konzerten in Los Angeles der Bassist immer die Ansagen machen musste, weil ich mich nicht getraut habe. Oder die Haare fielen dann immer wie so ein Vorhang. Ich trage auch gerne die Mütze, weil ich mich dann, die gibt mir so eine Art Sicherheit. Die ist so, das ist so meine, ich schlüpfe in die Musik hinein. Ja, das ist so, ich bin jetzt nicht der Mensch, der gerade eben noch bei Edeka war.
Ja,
und im Biogemüse rumgewühlt hat, sondern nein, ich stelle mich jetzt vor einen viel zu lauten Verstärker und mache komische Geräusche und komische Gesichter und schalte tatsächlich auch um. Also beispielsweise, wenn ich meine Mütze anziehe, geht ein Schalter in mir um und ich bin Ein anderer Mensch.
Die Mütze ist ein gutes Stichwort, weil mittlerweile trägst du ja nicht mehr Mütze, du trägst Hut.
Ja, ich beides.
Beides.
Also, das habe ja sogar einen Werbevertrag.
Genau, dafür. Da würde ich gerade, ich musste ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Ich fand das total cool. Ich habe mir so, wenn man dich, man kann dich ja ohne weiteres ein bisschen erforschen, auch auf deiner eigenen Website und natürlich sieht man auch deine Sponsoren und so. Und dann sieht man da, dass du einen Sponsoring-Deal mit Stetson hast. Mit dem berühmten Huthersteller Stetson. Was ich total, also ich musste echt ein bisschen lachen. Ich fand das total geil. Das ist mir noch nie untergekommen. Dieses Mütze-Tragen, das war jetzt in der optischen Marke, fand ich bei Markus Demel immer sehr prägend. Also ich habe noch genau, ich glaube, das erste Mal gesehen habe ich dich bestimmt in der Gitarre und Bass damals oder im Fachblatt Musikmagazin, das gab es noch, und ich bestimmt in der, also entweder Artikel oder Werbeanzeige, und da war dieser coole, ein bisschen schlagzige Gitarrist, der auch immer so ein bisschen Steve Vai-mäßig so stand, also so auf so eine ganz coole Art und immer mit dieser Mütze, das ist mir immer aufgefallen. Und generell bist du ja jemand, der, du kleidest dich cool, dir ist es auch nicht ganz unwichtig. Also du hast, ich habe es vorhin schon erzählt, deine allererste Gitarre hast du erstmal lackiert, bevor du sie gespielt hast. Du hast einen Werbevertrag mit Stetson. Wie wichtig ist ein Style für dich?
Ich mag gute Kleidung erstmal. Ja. Ich mag auch einen Künstler gerne angucken. Mich hat es mit 15 gestört, als ich in den Jazzkeller gepilgert bin in Frankfurt und wir uns da an einer selbstgedrehten Zigarette festgehalten haben und dort wahnsinnige Jazzmusiker standen und die standen dann in ihrer Juteklamotte da. Das hat uns damals gestört. Ich habe natürlich aber auch festgestellt, und als ich dann wirklich professionell wurde mit 18, 19, dann sah ich irgendwie aus wie eine Mischung aus Bill Kaulitz oder Steve Stevens. Das hat natürlich, und zum ersten Mal war ich bei den Damen sehr populär. Also sehr, und dann noch mit so einer Bon Jovi-Frisur, wie das natürlich in den 80ern war. Ich trug auch mehr Make-up als die Dame auf dem Cover vom Cosmopolitan. Also das war diese Zeit, das hat einfach Spaß gemacht. Also ich sehe die Dinge nicht so verbissen. Ich bin auch gar nicht besonders eitel. Ich glaube, ich bin normal eitel. Aber mir macht es auch Spaß. Und ich weiß, als ich im Kino Jimi Hendrix Live at Monterey schaute, konnte ich nur mit, war ich fasziniert von der Boa, die den Hals hatte. Und ich glaube, einer gelben oder orangenen Hose, und die Stratocaster war bemalt. Das mit dem Anzünden hat mich tatsächlich als Kind gestört. Das fand
mich auch. Ey, die meisten finden das so geil. Ich fand's so blöd.
Ich fand's total bescheuert.
Gedacht, warum macht denn die Gitarre kaputt? Was soll das denn?
Was soll das? Davor war, es war, glaube ich, auch dieser Monterey-Film, und davor war Pete Townsend, der noch die
Die M's immer zerschlagen.
Ich fand das
fantastische Band, aber die hatten ja wirklich, ich habe mal ein Video gesehen, da haben The Who in mehreren Konzerten ihr Equipment nummeriert, damit man später auf dem Video sieht, erste Garnitur zerschlagen, zweite Garnitur zerschlagen, dritte Garnitur zerschlagen. Ja. Ich fand das so, also das war eine Management-Idee, auch bei Hendrix. Das war nicht seine Idee, das war sein Manager, der gesagt hat, ey, verbrenn die mal so ganz feierlich. Aber ich fand das so, ey, man macht das nicht kaputt.
Ich fand das auch total. Ich fand das total albern. Aber ich weiß, wie sehr ich von dem visuellen Image von Hendrix fasziniert war. Also das hat mich umgehauen. Und ich weiß auch, wie mich die dunkle Atmosphäre, die von Ritchie Blackmore ausging, wie mich das fasziniert hat. Wie auch der grimmige Blick und immer in Schwarz und relativ unsympathisch und mit politisch inkorrekten Antworten. Also ich glaube, das muss man auch sagen. Mein erstes Interview, was ich je von einem Musiker gelesen habe und was mich unglaublich geprägt hat, falls ich politisch inkorrekte Antworten gebe, ist Ritchie Blackmore gewesen. Ich glaube, der hat ganz dezent die halbe Musikindustrie darin beleidigt, was es heutzutage gar nicht mehr geben würde. Das gäbe so einen Shitstorm, aber auf eine sehr charmante britische Art und Weise. Genau. Aber ich denke, dass das Visuelle ist wichtig, und man braucht vor allem eine Corporate Identity.
Genau, aber die hast du ja eindeutig.
Also und das war auch bei der ersten Arrowhead-Platte eine Überlegung, de facto.
Also richtig
es war eine Überlegung, ich machte ein Fotoshooting, hatte mir extra einen hippen Haarschnitt verpassen lassen und ich weiß nicht, ob ich noch mit Farben experimentiert habe, aus der Zeit bin ich jetzt raus, aber und wir hatten einen Schneider, der Custom-Klamotten gemacht hat, Bukeri in Bad Homburg, und einen Freund aus Frankfurt, Mike Schraft, als Fotograf, und wir haben uns hingestellt und haben ein Styling gemacht. Ja, und ich weiß, dass das die Plattenfirma toll fand. Die haben gesagt, oh, das können wir vermarkten. Wir wollten definitiv kein Image eines 80s Guitar Heroes, so gar nicht. Einfach ein eigener Fingerabdruck war wichtig. Und die Musik war ja auch anders.
Die Musik,
auch diese Mischung aus Elektronik.
Genau, und darüber müssen wir noch sprechen.
Elektronik und Rockgitarre und Industrial Sounds und Dance-Elemente, aber auch komische Gitarren-Sounds, so, aber dann auch Schritte zurück in den Blues. Und das musste man irgendwie visuell im wahrsten Sinne des Wortes unter einen Hut kriegen.
Ja, genau. Ja, da müssen wir nachher noch unbedingt drüber sprechen, weil ich habe auch im Rahmen der Vorbereitung noch mal ein paar Plattenkritiken auch zur ersten Arrowhead-Platte gelesen und habe selbst aus Quellen und von Portalen, die sonst durchaus ungnädig mit Platten sind, muss ich sagen, also man muss es bedenken, wir sprechen von einem Instrumentalalbum eines Gitarristen. Und ist unglaublich gut in der Kritik weggekommen. Also bei allem, was ich gelesen habe, jedenfalls.
Also ja, da kennst du ein paar, aber nicht. Also ein paar.
Klar, natürlich gibt es immer irgendwie.
Also die Platte hat extrem gespalten. Das weiß ich. Es gibt zum Beispiel, das hat mir ein Freund geschickt vor 3 Tagen. Es gibt eine einzige Review auf Amazon, wo manche Menschen die gebraucht verkaufen. Auch so ein Stern mit 15 Beleidigungen drin. Das gibt es. Und ich weiß, also es war das erste Mal, wo ich auch mit wirklich fiesen Kritiken zu tun hatte.
Ja, die gibt's natürlich bestimmt immer.
Die gibt's aber das ist auch okay.
Aber diese Tatsache, dass also das war so ein bisschen der Tenor, den ich rausgelesen habe aus vielen der Kritiken. Also in vielen Kritiken stand im Prinzip, also erstmal gab's immer eine große Hochachtung genau vor diesem Mut zu Sounds, also zu Technik, zu diesen Beats, zu den Gitarrensounds, die du verwendet hast. Und was ich in ganz vielen Kritiken gelesen habe, war so der Tenor: Da hat man jetzt ein Gitarristen-Solo-Album gemacht und das klingt gar nicht wie ein Gitarristen-Solo-Album. Also ich glaube, so ein bisschen auch damals noch, wie gesagt, die 80er waren noch nicht lange vorbei, die Gitarrenhelden waren noch da so, und diese Angst vor Gegniedel oder macht ein Gitarristen-Solo-Album und macht die ganze Zeit, Gitarrenhalsmasturbation. Und das war es eben nicht, und das hat man ganz häufig gelesen, das war schon so. Aber wir sind noch gar nicht ganz bei Arrowhead. Wir sind nämlich erstmal noch an der Stelle, an der du anfängst, Gitarre zu spielen. Auch das, du hast es schon mal so kurz angerissen, aber auch das erfährt man nicht so richtig. Ich habe mal von dir gehört, dass wir beide denselben ersten Gitarrenlehrer hatten. Kannst du dir vorstellen, wen ich meine?
Udo Pipper.
Nee, ich meine tatsächlich Peter Bursch.
Ach so, okay, ja, das stimmt, ja. Das war tatsächlich zu meinem 14. Geburtstag, als es ernst wurde. Ja. Habe ich mir Peter Burschs Gitarrenbuch gekauft.
Genau, ja. Und weißt du was? Bei mir war es noch ein bisschen anders. Ich bin durch Zufall in meiner Heimatstadt, in meiner Wahlheimatstadt, in einen Musikladen gestolpert, in dem er zufällig gerade einen Workshop gegeben hat. Und zwar so ein richtiger: So greift ihr ein A-Dur. Und das hat mich so, ich habe noch nie in meinem Leben eine Gitarre angefasst. Das fand ich so cool, dass ich mir da direkt sein Buch gekauft habe, ja, und irgendwo eine Gitarre, und habe danach angefangen, ganz viel Gitarre zu spielen. Kurze Erklärung für alle, die das nicht mehr kennen. Peter Bursch war auf jeden Fall in den 90er Jahren der Gitarrenlehrer der Nation. Der hat
70er schon.
Da schon, aber auch in dieser Zeit noch. Es war, also gut, in den 90ern war es sogar fast schon ein bisschen so, dass man das schon belächelt hat. Ach ja, na, das Peter Bursch Gitarrenbuch, klar, das hat ja jeder. Aber es hatte wirklich jeder. Und auch wirklich jeder, ob man zugeben wollte oder nicht, hat darüber seine ersten Akkorde gelernt. Also die meisten haben darüber ihre ersten Akkorde gelernt. Das war schon irgendwie cool.
Alleinstellungsmerkmal war Der große Aufkleber auf dem Cover ohne Noten.
Ey, und da habe ich jetzt auch eine sehr gespaltene Meinung zu, aber in dem Fall hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Aber wie war denn das sonst? Weil du hast jetzt gerade schon Namen fallen lassen und das hat man nirgendwo so richtig mitbekommen. Wie war dein, ich nenne es mal, echter Einstieg ins Gitarrespiel? Du hattest schon Unterricht, du hattest schon Lehrer.
Die ersten 1,5 Jahre nicht, und ich bin relativ weit gekommen, weil
Wien? Ich meine, YouTube gab es noch nicht.
Naja, Ich glaube, dass YouTube nicht nur Vorteile hat oder auch die ewig verfügbare Information. Rumprobieren, Freunde, in den Musikladen gehen. Ich wurde sehr gut darin, Finger zu lesen auf Konzerten. Ich bin der Idiot, der immer in der ersten Reihe steht und wie ein Dreijähriger guckt. Ich habe letztens ein Konzert auf irgendwie Dreisat gesehen, Alan Holdsworths Frankfurter Jazztage 1986. Ich sag, wer ist der Vollidiot in der ersten Reihe, der wie ein Auto guckt? Ich war's. Im Abspann habe ich mich gesehen, ganz kurz, für einen Bruchteil einer Sekunde. Und das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Man kann auch nach Gehör spielen. Und es gab natürlich auch schon Bücher, wo man sagt, hier ist eine C-Dur-Tonleiter. Und ansonsten sagst du, hier sind die weißen Tasten vom Klavier. Ist das, das der gleiche Ton? Und la da di da 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 da. Ja, also dann probiert man halt rum. Das Schwierigste war tatsächlich, da war ich allerdings 12 oder fing gerade an, war das Gitarre stimmen, weil es gab keine Stimmgeräte. Das heißt, entweder nach dem Klavier von der 80-jährigen Nachbarin im ersten Stock oder von einer eiernen Unterrichtsplatte.
Ah, das war immer super, mit den ganzen Unterrichtsdingern mit erstmal den Stimmentönen
drauf. Ja. Genau, und dann stehst du da und denkst, bin ich taub? Ich dachte, ich wäre Beethoven. Ja. Der wurde erst später taub. Ich war es von Anfang, aber das musste man lernen. Aber nach den ersten paar Wochen, nachdem ich eine Gitarre stimmen konnte, was erstaunlicherweise auch viele Gitarristen nicht können, weil sie mit Stimmgerät aufgewachsen sind, habe ich tatsächlich vor Platten gesessen und habe dann geguckt. Das sind ja alles so Vorkriegsgeschichten, liebe Zuhörer. Das hört sich alles so an, der alte weiße Mann spricht. Aber ich kann jetzt noch sagen, dass ich dann auch noch ein altes Röhrenradio genommen habe.
Als Gitarre, na,
und ein Pickup an meine Hertie Akustikgitarre für 200 Mark gemacht habe und versucht habe, den B.B. King Sound so hinzukriegen oder Ritchie Blackmore und dann das Radio verzerrt habe. Und
du hattest dann schon irgendwann tatsächlich Unterricht. Du hast auch gesagt,
ich habe erfolgreich Schule geschwänzt bei Peter Kuras Guitar Center. Peter Kuras Guitar Center, anfangs mit dem großartigen Pionier der Jazz- oder Fusion-Gitarre in Deutschland, Volker Kregel.
Und Kinderbuchautor, nur mal kurz nebenbei reingeworfen.
Genau, aber, sehr erfolgreicher, ja. Kinderbuchautor, nachdem er nicht mehr, du weißt ja wirklich alles, also du bist es ja unglaublich, was Ben alles so auf dem Zettel hat. Und die hatten eine Straße von meinem Gymnasium, ihr Guitar Center. Und dort saßen immer die besten Musiker, ob sie gerade durch das Rhein-Main-Gebiet durchfuhren oder die Local Heroes, ob da Michael sagt, Meister Ritchie Blackmore, Pat Metheny oder wer auch immer, die saßen da. Und Peter, immer rauchend und Kaffee trinkend, stellte den Gitarren ein oder zeigte ihnen irgendeinen Verstärker, bla bla bla. Und es war einfach eine kreative Oase und da war ich eigentlich immer. Und das war wirklich auch Unterricht. Das war Unterricht. Du gucktest, du sahst erstmal so, was ist eigentlich auf der Gitarre so möglich? Irre, das war mein YouTube. Nur, dass die Typen wirklich vor mir saßen.
Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass auch damals schon der Unterschied zwischen dir und, ich sage mal, anderen Gitarristen, die ich in dem Alter kenne, also da gab es sicherlich schon einen Unterschied. Also immerhin war der Unterschied so groß, dass du in der Lage warst, dann mit 19 in die USA zu gehen, um Gitarre zu studieren.
Dazu musste man aber eine Aufnahmeprüfung machen.
Das habe ich mir wohl gedacht.
Wie
hat man das eigentlich gemacht?
Eine Kassette hinschicken.
Ah, alles klar.
Ich bin tatsächlich, das war das erste Mal, wo ich...
Entschuldigung, Kassette, liebe Leute, das ist sowas wie ein MP3-Player mit Band.
Genau. Das ist aber konkret den Hip-Hop auch wieder voll in.
Ist das, ne, so?
Mixtapes.
Die okay, cool.
Ja.
Okay, also man hat eine Kassette hingeschickt. Krass, das war mir gar nicht bewusst. Aber als ich das gelesen habe, auch wieder so ein Punkt, der immer so selten besprochen wird. Mir sind direkt ein paar Sachen eingefallen, wie zum Beispiel, wie fanden deine Eltern denn das? Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre in die USA. Tschüssen.
Die fanden es erstmal ganz gut. Also später hat meine Mutter das alles verraten. Wir dachten, wir geben ihm jetzt das Geld. Und das war ja eigentlich ein komprimiertes Studium. Es war ein 4-Jahres-Studium, was auf ein Jahr begrenzt war erstmal. Ja, also du hast ein Curriculum von 4 Jahren gekriegt und wurdest durchgepeitscht. Und der Plan war also 12 Monate. Und sie dachten, lass ihn machen, in einem Jahr ist er dann da und dann studiert er Medizin.
Ja, Pustekuchen, es wurden 7. Aber wie waren, und für dich selber, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so tada, ich fliege jetzt in die USA und studiere da, braucht man ja erstmal auch ein bisschen Mut, also allein sprachlich zum Beispiel. Also ich weiß auch aus deinen Videos, du sprichst heutzutage Englisch so, dass ich dich ehrlich gesagt von einem Muttersprachler nicht unterscheiden könnte. Also du hast ja auch richtig einen Slang drauf, so, also eine Mundart drauf.
Ja, ich habe einen komischen Slang, also ich habe zwischen ich habe tatsächlich meine Abitur ist tatsächlich in Englisch gewesen.
Okay, also da warst du schon der Sprache recht gut mächtig.
Ich war einigermaßen, Französisch fiel mir nie leicht, das wollte ich jetzt eigentlich noch mal ein bisschen aufbürsten, meine Französisch- oder Italienisch-Kenntnisse, aber Englisch hat mich natürlich interessiert, weil es die Sprache der Musiker war. So, Französisch hat mich damals nicht interessiert, da war ich einfach ein dummer Junge. Und dann sprach ich natürlich Oxford-Englisch oder wie meine Großmutter, die war auch immer eine Grande Dame von den Salzburger Festspielen und die sprach beim Frühstück immer nur Englisch mit mir. Butter, please, darling.
Und ehrlich? So,
ja, ja.
Geil.
Oh, thank you so very much.
Ja. Naja, aber es ist doch ein Unterschied und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Klar, wenn man dieses Schul-Oxford-Englisch spricht, das ist schon mal ganz schön, man kann sich auf einem gewissen Level auch unterhalten, aber nun bist du da auf einmal auf einem Kontinent, da sprechen erstmal alle diese Sprache, also du kannst auch nicht auf den Notennagel Deutsch zurückgreifen und dann ja, ich meine, wie Muttersprachler so sind, dann ja auch nicht immer so, dass man jedes Wort versteht. Bisschen Mut gehört schon dazu, da hast du jetzt aber keine...
Ich war unglaublich naiv und man muss natürlich auch sagen, dass ein Mensch, der mehrmals im Leben umgezogen ist und auch bereits eigentlich in drei Ländern gelebt hat, natürlich war es, dass die ersten 3 Monate waren äußerst seltsam, aber ich hatte eine Mission, ich hatte einen festen Plan und der hieß studieren. Ich hatte nur einen Plan für diese 12 Monate und der hieß, werd so krass gut, wie es geht. Also das war das erste Mal, wo ich mich dann auch zu 12 Stunden üben gezwungen habe. Also wirklich wie so ein Muskelprotz.
Mhm. Würdest du tatsächlich sagen, wenn man jetzt so, ich sage mal, wenn man dein Leistungsanstieg auf der Gitarre so als Graph, als Kurve zeichnen würde, würdest du sagen, das war so in dem Anstieg deines Könnens auch wirklich der Peak in deinem Leben?
Absolut. In den ersten 2 Jahren. War absurd. Und teilweise zähle ich ja immer, ich habe Sachen gelernt, die ich ja jetzt erst motorisch umsetzen kann. Also meine Motorik ist leider nicht so gut wie meine Musikalität. Das heißt,
das ist hart, oder? Wenn du Sachen verstehst, aber nicht tun kannst.
Ich kann vieles nicht tun. Ich bin auch Linkshänder und spiele rechts rum. Also das heißt, ich bin sehr verwirrt, weil ich bin tatsächlich schon so alt, dass man mich versucht hat, umzuerziehen.
Auch so im Schrift, ja? Also schreibst du auch mit rechts?
Nein, ich schreibe mit links, aber ich werfe mit zum Beispiel mit rechts.
Okay. Ja. Musstest du damals mit links, mit rechts schreiben? Also es gab das
ja. Ja, sie haben es probiert, aber sie haben es nicht geschafft. Ja. Aber dann bei der Gitarre habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil ich dachte, Hendrix ist der einzig cool aussehende Linkshänder. Bei allen anderen sieht es echt aus. Aber
McCartney war auch okay.
Das stimmt, aber der war mir zu brav.
Ja, das stimmt.
Die Frisur hatte ich mit 14. Ja.
Das ist richtig.
Und da hörte ich dann auch noch Beatles. Beatles habe ich bis 12 gehört. Da fand ich das super. Jetzt finde ich Beatles auch wieder klasse. Aber damals wollte ich, I wanted to kick some ass, man. Ja, das war natürlich eine andere Zeit.
Und das hast du ja mal auch echt gemacht. Ich meine, jetzt kam dieser Wahnsinns-Level-Anstieg und nach deinem Studium, also in deiner Vita liest es sich so, du hast da studiert und bist dann dort geblieben, hast als Dozent, soweit ich weiß, sozusagen als, ich sage mal, Aushilfsdozent.
Ich war illegaler Dozent.
Genau, das ist nämlich der Punkt, weil du hast als Dozent an der Uni und als Studiogitarrist in der Gegend gearbeitet. Und das klingt erstmal voll cool. Oh, geil, so als Studiogitarrist in L.A., wo sie alle sind und so. Das klingt erstmal voll gut. Aber so wie ich das gehört habe, war das schon eine eher harte Zeit, weil du ja offiziell gar nicht arbeiten durftest. Du hast keine Arbeitserlaubnis bekommen.
Es war de facto brutal.
Und der Spruch, take the German guy, he's good and for free, ist jetzt nicht so weit weg. Also du hast teilweise kaum Geld gekriegt?
Ich habe 50 Dollar Studiogage für Tag bekommen oder sonst was und für den dann eine komplette Produktion eingespielt. Die waren dann meistens auch zufrieden, aber ich war auch sehr zufrieden, weil ich hatte was zu essen. Also auch wenn ich mich jetzt hier so umschaue, bis zu einigermaßen Wohlstand gebracht habe, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich de facto mit 25 Cent in den Supermarkt gegangen bin.
Das wäre nochmal, das wäre so ein eigener Podcast. Mit Markus Demel und 25 Cent im Supermarkt.
Ja, gucken, und das, dann kaufst du dir so Glutamat, Fertignudeln, Chinasuppe, zwei Tüten.
Ah, ganz und gesunde, ganz
das
gesunde
ist, das ist falls, jetzt habe ich ja angeblich Idealgewicht, aber damals war ich einfach komplett unterernährt. Also man konnte mich mit dem Teelichtröntgen, jeder dachte, ich nehme Kokain zum Frühstück, aber ich aber kann, hätte mir das gar nicht.
Du hast das 5 Jahre lang gemacht. Wie hast du das gemacht? Du hast doch, also wenn ich es richtig rechne, du hast, glaube ich, 2 Jahre am Ende studiert, oder?
Ich habe das so gemacht. Ich habe die ersten 2 Jahre studiert, dann dazwischen habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht. Ich habe insgesamt ein Studentenvisum von 2,5 Jahren dadurch bekommen. Das heißt, meine Legalität war gewährleistet. Danach habe ich ein Touristenvisum bekommen. Und das Angebot der Anstellung habe ich von Keith Wyatt direkt nach dem ersten Jahr bekommen.
Am GIT.
Am GIT oder MIT oder wie man es auch immer nennen möchte. Das ging dann nicht. Dann habe ich mir Talentbescheinigungen handschriftlich schreiben lassen von 20 Dozenten. Damit bin ich zu irgendeinem Anwaltsbüro in Downtown LA. Die sagten erstmal, gib mir $5,000 und dann gucken wir. Und dann dauert das 6 bis 2 Monate, keine Garantie auf Erfolg. Ich hatte keine $5,000, also bin ich wieder nach Hause gegangen. Und 2, 3 Dozenten waren dann so nett und haben das dann immer so gemacht, dass wenn sie nicht konnten, weil sie einen Gig hatten oder eine Session, habe ich sie vertreten und sie haben mir ihre Schecks gegeben.
Die jetzt ja aber auch nicht.
Ich möchte es gar nicht sagen, was man bekommen hat.
Dann verschweigen wir das mal gepflegt. Und ich verrate, dass man es an anderer Stelle durchaus erfahren kann im Internet. Aber ich meine aber vor allen Dingen, also ich meine, es klingt schon wie, also du hast für wenig Geld sehr viel gearbeitet, was natürlich auch, ich meine, es war eine Zeit, in der es natürlich auch, hat das natürlich auch was, gerade als aufstrebender Gitarrist und kann Studioproduktionen spielen, aber trotzdem 5 Jahre, also. Bist du danach nicht auf dem Zahnfleisch gegangen?
Ich war zum Schluss sehr abgerockt. Ich war dann auch mal eine Woche obdachlos.
In L.A.? Sicherlich auch kein Spaß.
Ist nicht. Also ich habe jetzt nicht auf der Straße geschlafen, tatsächlich nicht. Und ich habe dann zum ersten Mal auch einen echten Job gehabt. Für 5 Tage habe ich Telefonmarketing gemacht. Da wurde ich glücklicherweise sofort gefeuert. Weil ich nicht genügend
Überzeugungskraft hatte, wahrscheinlich.
Weil ich nicht genug Umsatz generiert habe, natürlich. Ne? Aber das war hart. Morgens um 4:30 an der Bushaltestelle in Hollywood, während die Gangmitglieder an dir vorbeifahren und sagen, was macht der unterernährte Langhaarige da? Und die Snoop Dogs gucken aus dem alten Cadillac und überlegen, ob sie dich abknallen oder ob sie dir auf die Fresse hauen. Und du fährst dann irgendwie 1,5 Stunden Bus nach Reseda oder irgendwas, um dich in ein Großraumbüro zu setzen und Tintendrucker zu verkaufen oder irgendeinen Schwachsinn. 4 Tage Kellnern und 5 Tage Telefonmarketing, das waren meine einzigen Jobs, die ich da gemacht habe. Natürlich auch illegal, das ist jetzt verjährt, man kann mich nicht mehr festnehmen.
Könnte über alles reden, gar kein Problem.
Genau, der Trump ist ja weg.
Außerdem glaube ich ehrlich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, so viele werden in den Staaten auch diesen Podcast nicht hören. Insofern
das erfährt sowieso keiner.
Und ich glaube, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, die Tatsache, dass du so, nenn es mal beim Namen, fertig warst, hat ja auch nicht unmaßgeblich dazu geführt, dass du dann nach Deutschland zurückgegangen bist, weil ein Freund von dir gesagt hat, Markus, du siehst gar nicht gut aus.
Du siehst gar nicht gut aus. Das ist, also ich hatte eine psychotische Freundin. Ich habe filmreife Szenen erlebt in der Hollywood-Zeit mit Rockstars, mit werdenden Rockstars oder mit drogenabhängigen Geisteskranken. Ich habe da Sachen erlebt, wenn ich manche Filme so gucke, die frei ab 16 sind, muss ich da wegschalten, weil ich einfach schwitzige Hände kriege. Ich habe das alles erlebt, eine Mischung aus Fear Loathing in Las Vegas und Fellini. Zitternde Halbleichen in der Badewanne morgens um 4 oder Frauen, die ihr Nachthemd anzünden und Leute, die auf dem Teppich nach irgendwas suchen, was ich hier nicht erwähnen möchte. Also diese ganzen komischen Klischees und wir hatten auch, das vielleicht auch noch erwähnenswert, ich hatte nach 1,5 Jahren war ich in der Band, die das ganze Roses Management hatte und das heißt Sodom und Gomorra war links und rechts. Also, dass ich da lebend rausgekommen bin, ist dafür, danke ich dem lieben Gott, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nein, nicht ganz, unmaßgeblich dafür war wahrscheinlich wirklich die Entscheidung, und man muss ja jetzt im Retrospektiv sagen, die goldrichtige Entscheidung, 1993 nach Deutschland zurückzugehen. Und zwar, ich habe das falsch abgespeichert, aber nach Frankfurt bist du erstmal gegangen.
Genau.
Und es, man muss ja einfach mal so sagen, es ging direkt los. Also du bist nach Deutschland gekommen,
ja,
und
das keine 10 Tage aber später. Aber da muss ich jetzt die, wie der Hip-Hopper sagen, die fettesten Props an meinen Schulfreund Matthias Hoffmann oder a.k.a. C. Bootsen sagen, der ein bekannter Produzent ist von Würz, Katterfeld oder vielen oder auch in Trance-Bereich.
Der ich muss mal was nachfragen bei dem Hoffmann, das ist aber nicht der Konzert, war nicht der Veranstalter, ne?
Nein.
Ich habe nämlich seinen Namen gegoogelt und kam dann erstmal auf einen Matthias Hoffmann, der jetzt gerade vor kurzem erstmal verknackt wurde, weil, also das, es gibt einen Matthias Hoffmann, der war oder ist Konzertveranstalter.
Bei Shooter Promotion oder was?
Ja, das weiß ich nicht, kann ich nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist er wegen Insolvenzverschleppung, bla bla. Der ist es aber nicht, habe ich dann Gott sei Dank
nochmal gesehen. Produzentenname ist AC Bootsen.
Genau, es gibt den Produzenten und der hat dich nach Deutschland quasi geschickt geholt.
Das war Matthias war die letzten 2 Jahre in Frankfurt mein Gitarre-Sparrings-Partner. Wir übten 8-Finger-Tapping und färbten uns die Haare lila und guckten, wie vertikal sie denn werden könnten. Und der war sehr erfolgreich bereits als Produzent und Label-Eigner. Und er sagte, du siehst furchtbar aus. Der war gerade in New York wegen seinem Label. Dann ist er nach L.A. rüber, hat mich besucht. Und rief eines Morgens an und sagte, Markus, wir fliegen am Sonntag. Und es war Freitag. Ich sag, wie, wir fliegen am Sonntag? Und sinngemäß, ich kann mir das nicht angucken, du bist ein Schatten deiner selbst. Ja, du bist vom Leben geschlagen mit 20, ja.
Na, ich will das mal nicht überdramatisieren, aber unter Umständen, wir wissen nicht, wie es hätte werden können, aber vielleicht hat er dir ein bisschen das Leben gerettet.
Auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, würde ich sagen. Du musst die Frau loswerden, mit der du da zusammen lebst. Die ist geisteskrank. Und ich sage, ich kann dir das nicht zahlen, Matthias. Das waren damals 1600 Mark oder so, unvorstellbares Geld für mich. Und ich sagte, du zahlst es mir irgendwann zurück, wenn du kannst. Und ich habe dann noch eine Idee. Ich setz dich mit dem Ralf Hildenbeutel ins Studio.
Und da kommen wir dann langsam in Richtung.
Und wir probieren mal was. Ich habe da eine Idee. Dein Gekniedel mit dem Sound, den wir bei IQ machen. Ich könnte mir da was vorstellen.
Das war die Idee von dem Matthias.
Ja. Und eigentlich war er zuerst auch als Sparringspartner gedacht, aber er hatte als Labelchef zu viel zu tun und konnte nicht so viel Zeit im Studio verbringen. Also die ersten 2 Sessions waren mit dem Matthias, die waren relativ katastrophal. Er war nicht bei der Sache, für mich war es komplett ungewohnt. Ich saß nur zwischen Samplern und Synthesizern und eine Art von Musik machen, die mir so fremd war und vor einem Computer. Ja, wir nehmen das jetzt mal auf und dann haben wir dein Sample. So, was? Ihr wollt meine Gitarre samplen? Was macht ihr da? Da ist doch eine Bandmaschine. Ich spiele das jetzt. Nein, dann. Ne? Mhm. Und nach 3 Tagen sagte er, ich bin alle, wir machen das mit dem Ralf Hildenbeutel, und das haben wir dann 3 Monate lang fast jeden Tag gemacht, und dann kam diese erste Earth Nation Platte raus.
Die erste Earth Nation Platte, erster Earth Nation Gig, erster richtiger Monterey Jazz Festival.
Ganz klein, ja. Miles Davis Hall vor 2000 Verrückten. 4 Live-Musiker spielen Trance, Ambient, Techno mit Gitarre.
Konntest du dich damit gut anfreunden? Weil ganz andere musikalische Welt auf einmal, ne?
Ich war offen, ich wusste gar nichts, wo ich sein wollte. Also ich war in einer schwammigen Phase meines Lebens. Ne? Und ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, ich bin immer mit allem zu spät dran. Ich war ein Kind. Ich war ein Kind mit Mitte 20.
Aber ich meine, alles Weitere, was dann passiert ist, da muss man jetzt gar nicht erstmal so genau drüber sprechen, weil das ist wirklich, das ist Markus Demel-Geschichte. Also der Sage nach warst du keine 10 Tage in Deutschland und hast direkt diese Nena-Platte gespielt.
Das war, muss ich auch dem Matthias danken, weil Steffen Pritzke hat gesagt, hier Markus, ich war gerade beim Gunter Mende, und Gunter Mende war der Produzent von Jennifer Rush und noch irgendwas so super erfolgreichem. Und die hatten ganz unfassbares Studio in Mörfelden-Langen neben Frankfurt. Und sagt, der Gunter Mende hat gerade Probleme bei einer Künstlerin mit den Gitarristen. Ich sage, ja und? Wir fahren da morgen hin. Und dann bin ich da hingefahren und dann ging es um diese besagte Künstlerin. Die Platte war fertig und der Produzent sagte, die Gitarren sind Mist. Kannst du alle Gitarren nochmal spielen? Und zwar genau die, die da drauf sind, aber in gut. Und das habe ich gemacht. Das war meine Feuertaufe in dem Studio. Und dann habe ich da, glaube ich, anderthalb Jahre fast jede Woche gearbeitet. Also ich habe da sehr, sehr viel, bin zwischen Regie A und B hin und her gependelt und hab da wirklich sau viel gelernt. Hab zwischen auch peinlichen Momente überstehen müssen, wo ich Dinge nicht spielen konnte. Ja, einfache Dinge, wo ich einfach dachte, wieso kannst du das jetzt nicht spielen? Aber da wird man einfach demütig und es war wieder eine Schule fürs Leben. Also die Erfahrungen zwischen dieser Techno-Ambient-Geschichte und dann der Pop-Welt waren seltsam. Und dann gleichzeitig beispielsweise direkt nach Nena zwei, drei Wochen danach ging's mental nach Los Angeles zurück, weil dann war Bobby Kimball als Toto-Sänger. Und da war das konträre Programm, die Band soll den Scheiß live im Studio einspielen. Und Bobby schreit dich an und dann hörst du diese legendäre Stimme und denkst dir so, warte mal, mit solchen Leuten wolltest du doch immer in L.A. spielen und jetzt sitzt du in Mörfelden, hörst eine Platte mit denen und du wirst noch fantastisch bezahlt. Das war skurril und gleichzeitig am nächsten Tag ging es dann wieder ins Logic Studio nach Offenbach zurück, wo dann irgendein durchgeschossener DJ sagte, ich habe hier so einen Track, mach da mal was. Und was machst du, kiffen oder was? Ja. Okay, und dann sitzt du da morgens um 9 und spielst irgendeinen Trance-Track von irgendeinem DJ an, der unfassbar erfolgreich ist, von dem du noch nie gehört hast.
Und es gab diese Sache, da würde ich ganz kurz gerne drüber sprechen, weil du hast dann auch mal irgendwann in der Zeit einen Anruf bekommen und hattest 3 Tage Zeit, dich mal schnell auf eine Saga-Tour vorzubereiten. Mhm. Für alle, die das nicht kennen, Saga ist eine kanadische Progressive Rock Band, die in den 80er, 90ern sehr erfolgreich war. Ich habe mich damals schon gefragt, also bei Saga muss man sagen, die haben scheinbar einen Hang zu deutschen Musikern, weil auch Kurt Kress hat bei denen mal getrommelt eine Zeit lang. Ich glaube, da gab es ein bisschen Stress in der Band. Das war jetzt aber, glaube ich, nicht der Grund für deinen Einsatz. Ne? Also der Gitarrist Ian Crichton ist
Crichton wird der auch.
Ian Crichton. Ist ja der Bruder des Keyboarders, des Bassisten, so genau, ich weiß, dass da Brüder sind, der ist irgendwie ausgefallen und du musstest ihn ersetzen?
Mhm, genau, der hatte sich offiziell die Hand verletzt und
alles Weitere überlassen wir der Fantasie.
Das ging nicht und sie wurden bei der ersten Show in Malmö ausgepfiffen. Das heißt, sie hatten keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, wir brechen jetzt die Tour ab, wir haben jetzt hier eine Europa-Tour von 6 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, es war heftig, es war 6, 7 Konzerte am Stück immer. Und ich hatte dem deutschen Tourmanager in Frankfurt mal eine Gitarrenstunde gegeben und der rief an und ich war gerade nach Hamburg gezogen, saß in Hamburg, war arbeitslos in Hamburg. Das war war wirklich so ein halbes Jahr in Hamburg und war arbeitslos. Ich dachte, es geht jetzt alles immer so weiter. Und dann hört eine Stimme im wunderschönen Frankfurt, hey, Gude, hier ist der Andi. Andi, grüß dich, Andi, wie geht's? Ja, ganz, ganz gut. Ich bin jetzt hier gerade in Schweden und mit Saga auf Tour. Die brauchen Gitarristen. Und was soll ich machen? Ja, du sollst der Gitarrist sein. Das einzige Problem ist, die nächste Show ist du hast 3 Tage Zeit, die nächste Show wäre in 4 Tagen. Ich gebe dich mal an den Manager. Hey, Marcus, how you doing? All right, yeah. Well, we've got a problem here. And so you're the guy, I've heard. Yeah, man, could you do it? Look. Just get 2 CDs, get the live album and get, I don't know, blah, 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 irgendein anderes Album. And come to Frankfurt tomorrow. We'll be in Frankfurt and you can rehearse with the guys for 2 days. And then we're going to do it, all right. Haben wir uns noch auf den Preis geeinigt und dann nach einer Viertelstunde war der Deal gebonkt und ich dachte so, okay. Und dann bin ich zum Plattenladen. Verdammt.
Kein Problem. Also kannst gerne rangehen. Ich unterhalte unser Publikum sonst kurz ein bisschen.
Und, ich gehe mal ganz schön. Mach das kurz
mal aus. Ja, kein Problem. Das ist das Schöne, wenn wir bei den Künstlern zu Hause sind. Da klingelt auch schon mal das Telefon.
Ich mache jetzt einfach weiter. Es ging. Ich bin in die Stadt gefahren und habe mir besagte zwei Platten gekauft.
Das war bestimmt die Live-Platte In Transit.
In Transit und Generation 13, das war die aktuelle Studioplatte. Und ich hatte bestimmt 10 Jahre kein Saga mehr so auf dem Zettel gehabt und habe mir das dann angehört und dachte so, erster Song. Okay, das waren jetzt 4 Sekunden. Wie lang ist das Programm? 2 Stunden? Okay. Und dann ist mir erstmal schlecht geworden, weil dann habe ich mir den zweiten Song angehört.
Und das war komischerweise immer noch keine Lagerfeuermusik.
Es war, die Gitarre spielte die ganze Zeit Linien synchron mit dem Keyboard. Das war mir als Kind nicht bewusst. Aber
ich würde sagen, das ist Saga.
Das ist Saga. Also du konntest dich da nicht irgendwie durchschummeln, sondern du musstest 1:1 das Keyboard doppeln. Ja, auch mal zweistimmig, auch mal gegeneinander, wie auch immer. Mal ziemlich flott und in einem ganz anderen Style, den ich eigentlich spiele. So abgedämpft und sehr perkussiv. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt machst du dir einfach einen Dann rief ich den Andi an und sagte, gute Andi, hier ist nochmal der Markus hier. Sag mal, wie habt ihr euch das eigentlich gedacht? Das ist schon ziemlich, ziemlich heftiges Zeug für die kurze Zeit. Also ich kann das schon spielen, aber wie soll ich mir das in der... Dann sagt er, Markus, lass uns nicht im Stich. Du warst der Einzige, der verrückt genug war, Ja zu sagen. Die haben also 3 Leute offensichtlicherweise angerufen, die sich, glaube ich, vorstellen konnten. Wahrscheinlich haben sie Peter Weyer noch angerufen oder irgendeine, keine Ahnung, wen noch. Und die haben gesagt, bist du verrückt und aufgelegt. So, ich war jung, doof und arbeitslos und habe Ja gesagt. Und dann hatte ich den Salat. Und dann habe ich tatsächlich an dem ersten Tag mir die komplette Live-Platte rausgehört und das geübt. Dann bin ich am nächsten Tag um 7 Uhr in den Zug gestiegen nach Frankfurt und habe mit Daryl, dem Keyboarder, einen Tag in einem Bunker verbracht. Lustigerweise dem Bunker in Frankfurt, wo ich meine Schülerband drin hatte.
Nicht in dem gleichen. Das war dann ja so ähnlich. Schülerband, Saga.
Aber das ist so krass, in dem Bunker, wo du deine ersten musikalischen Erfahrungen machst und dann irgendwie 10, 15 Jahre später bist du dann mit einer damals noch sehr angesagten Band, also die, da waren bis zu 3000 Leute pro Konzert noch am Start. Und dann sind wir jedes einzelne fucking Lick durchgegangen. Und ich habe einfach dann gelernt und dann Daryl ist irgendwann um 23 Uhr nach Hause oder ins Hotel. Und ich saß weiter in dem Raum. Es war der Raum der Frankfurter Band Flatsch, falls die noch jemand
schöne kennt. Grüße, ob es genau. Noch gibt oder an die Mitglieder.
Genau. Okay. Und dann habe ich das gelernt. Dann
habe ich nicht, oder hast du irgendwie Notes gehabt auf der Bühne?
Nee, ich habe keine. Ich bin auch ein sehr schlechter Notist. Und ich habe bis bei Show 33 oder was noch immer 3 Zettel da gehabt, so Spickzettel, und die hatte ich bis zum Schluss. Also meine Empfehlung ist auswendig lernen, weil sonst guckt man immer auf die Zettel.
Hm. Tatsache, ja, mag ich auch viel lieber. Wobei man ja einfach sagen muss, da ging es einfach um sehr, sehr viele Noten.
Also da ging es relativ viele Noten, aber das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe, man ist doch belastbarer und lernfähiger, als man denkt.
Okay, merken uns das.
Ja, das ist sehr wichtig. Auch heute, wenn ich Stress habe, hilft mir diese 20 Jahre alte oder noch ältere Situation, mich daran zurückgehalten. Ich sage, hey, das ist doch wirklich Katzenpipi gegen das, was du jetzt hier gerade hast. Nur weil du irgendwie 3, 4 Songs eben mal schnell einspielen musst für eine Produktion. Das ist überhaupt kein Thema. Oder weil du das Video jetzt fertig schneiden sollst. Hey.
Damals ging es auch. Sag mal, wie waren das? Ist mal abgesehen vom Musikalischen. Also ich stelle mir sowas ja immer. Ich habe ab und zu mal schon mit Leuten darüber gesprochen, wenn die mal irgendwie eingesprungen sind oder irgendwo dazugekommen sind. Also ich stelle mir jetzt vor, dass diese Band, die es damals auch schon ziemlich lange gab, die auch schon in sich gerne mal ein bisschen Beef hatten. Es gab diese komische Situation. Es gab die gebrochene Hand von Ian Crichton. Und jetzt warst du auf einmal mit denen im Tourbus und hast da diese vierwöchige Tour gespielt. War das, also habt ihr das gut geregelt gekriegt? War das nicht ein bisschen komisch oder also nee, waren die nett?
Die waren so nett. Die waren sowas von cool und sowas von entspannt.
Ist Michael Sadler so sympathisch, wie er aussieht? Oder
ja, absolut. Ich habe ja auch bei Michael noch auf der Solo-Platte dann.
Stimmt, habe ich gelesen, richtig, genau.
Und wir sind tatsächlich noch über E-Mail-Kontakt nach all den Jahren. Und auch Steve Negus, der Schlagzeuger, war super. Eigentlich waren alle total nett. Das war die entspannteste Tour der Welt, sonst hätte ich das aber auch nicht geschafft. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Show war irgendwo in Tilburg oder so in Holland. Und ich habe gedacht, ich muss kotzen vor dem ersten Auftritt, weil ich hatte da de facto, es klappte alles bei der Generalprobe, dann fuhren wir los und dann war Soundcheck am nächsten Tag. Es waren immer Overnight-Shows, das heißt, du fuhrst, du hattest kein Hotel, sonst bist du auch noch im Bus, kommst irgendwo raus, wo sind wir, Kopenhagen, keine Ahnung, wie auch immer, wir kamen da in Holland an, ich spiele noch ein paar Songs, dann kamen sie noch mit der Nummer beim ersten Tag, nachdem ich mir diese 2 Stunden reingeprügelt habe. Ach ja, John Wetton ist unser Special Guest. Kennst du? Ja, der von King Crimson? Ja. Der macht auch noch 2 Songs.
Sänger und Bassist. Ne?
Sänger und Bassist von King Crimson und Asia. Hier ist die CD. Lern noch mal die 2 Songs bis heute Abend. So. Okay. Ach ja, bevor ich es sage, was ist das, was hier steht nach Song Nummer 4? Ach so, das ist dein Gitarrensolo. Was? Ja, du spielst. You play as fast as you can. Then you give a sign to the lighting guy and he's gonna drop in the orchestra. Was? Und dann kam ein Orchester-Take vom Band. Zu dem sollte ich dann improvisieren und vorher sollte ich 5 Minuten irgendwas fiddeln. Und es hat alles geklappt. Ich weiß nicht wieso. Dann muss man sich natürlich vorstellen, du kommst bei so einer alteingesessenen Band und an diesem Zeitpunkt, das waren alles Originalmitglieder. Und dann kommt ein Gitarrist, der ist 3 Köpfe größer als der originale Gitarrist. Dann siehst du erstmal, drehen sich 2000 Leute um und gucken auf die linke Seite der Bühne und sagen, wer ist das?
Oh ja, und da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich meine, Saga war damals ja auch schon damals eine Band, oder auf jeden Fall gerade damals eine Band, mit einer echten Fanbase, die auch den Gitarristen kannten. Also ich weiß auch, als ich bei einem Saga-Konzert war, war ich mit Leuten da, die sind wegen Ian Crichton da hingegangen teilweise. Mhm. Und dann kommst du da hin, da steht ein anderer Typ. Und ganz der muss dann erstmal liefern.
Und die stehen dann erstmal so da.
Genau. Also Audiokommentar, Markus verschränkt in typischer Muckerpolizeiart die Arme.
Ja. Das war wirklich, das hast du richtig gemerkt. Aber ich habe eine positive Eigenschaft, auch wenn ich sehr in meinem Leben unter Lampenfieber gelitten habe oder manchmal immer noch leide. Wenn es drauf ankommt, lege ich den Schalter um. Und ich weiß, ich hatte die erste Keyboard-Line im ersten Song gleich gemeistert und dachte so, es geht. Und dann kam das erste Solo und ich sehe nur so Jim mich angucken und so, Alter, was ist denn mit ihm los? Ich bin einfach abgegangen, wie als wäre es mein eigener Gig. Auf einmal so, dieser ganze Stress ist von mir abgefallen. Und danach war es eigentlich toll.
Wir müssen mal unbedingt von diesen ganzen Jobgeschichten jetzt mal ganz dringend, bitte, weil die Zeit ist schon so vorangeschritten, ja, wir müssen mal zu deiner Musik kommen, weil diese Saga-Sache, das war ja 95 und ich habe ja vorhin behauptet, fälschlicherweise, dass damals auch Arrowhead gegründet wurde, das stimmt jetzt gar nicht, war ein bisschen später, aber Tatsache, kurz danach bist du mit Arrowhead an den Start gegangen, also mit nominell deiner Solo-Platte.
Ja. Das war also die ersten 3 Arrowhead-Platten.
Warst und du ganz alleine, ne? Und ich meine, Arrowhead war immer dein Projekt, aber es hieß dann Arrowhead, das war auch immer fest mit dir verbunden. Ganz klar. Also du hast dich seitdem diese Platte oder seit dieser ersten Platte und auf die, also ich glaube, du hast mit Arrowhead, glaube ich, 5 Studioalben gemacht.
5 Studioplatten und eine Live-Platte.
Eine Live-Platte, ja, genau. Und du hast dich überhaupt in dieser ganzen Zeit jetzt immer mehr, also mittlerweile ausschließlich, auf deine eigene Musik konzentriert. Du machst bis auf mal ganz gelegentliche Sachen vielleicht, aber also eigentlich machst du keine Session-Arbeiten mehr.
Entweder man zahlt mir so viel Geld, dass ich einfach ja sagen muss, wobei Auch da gab es vor 2 Tagen ein Angebot, was ich abgelehnt habe, einfach aufgrund der fehlenden Zeit, wirklich mit einem A-Promi was zu machen, weil die wollte im Dezember irgendetwas mit mir machen, aber ich bin ja jetzt sozusagen im Promotion-Stress für meine Platte.
So, und über diese Platte müssen wir gleich reden. Vorher muss ich noch ganz kurz drauf kommen, bevor wir sozusagen den inhaltlichen Ballon platzen lassen und über diese Platte sprechen, die übrigens aus unserer Perspektive in ungefähr 2 Wochen rauskommt. Aus eurer Perspektive, liebe Hörer und Hörerinnen, ist sie jetzt schon draußen, wenn ihr das hört. Also könnt ihr direkt mal auf Markus' Webshop gehen. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Da müsst ihr nur klicken. Aber bevor wir da richtig reingehen, ich habe mich gefragt, also du arbeitest ja wirklich auch wahnsinnig viel, du hast einen hohen Output, du hast viele Platten gemacht unter dem Namen Arrowhead, mit den Blue Poets, mit dem Fusion-Projekt, jetzt unter deinem eigenen Namen auch, aber diese Art, diese Session-Arbeit, ist das eine Sache, also wenn du das dann mal machst, genießt du das auf eine Art? Ich meine, es ist ja schon im Vergleich eine recht entspannte Art, Geld zu verdienen, oder?
Ja, also vor allem ist es nicht so eine Verantwortung. Ich muss nur gut Gitarre spielen.
Okay, dann lass uns jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Also, du hast den Titel gerade schon genannt und auch vorhin auch schon mal. Und liebe HörerInnen, wir müssen das jetzt mal ganz klar machen. Markus, aktuelle Soloplatte, die auch wirklich eine Markus-Demel-Platte ist, steht auch oben drauf, heißt Healing Hands. Man kann bis jetzt noch überhaupt nichts hören. Ihr dann schon. Ihr könnt da was hören und auch kaufen.
Auf Spotify gibt es dann 2 Songs oder so. Also wir haben nicht das ganze Album freigegeben.
Aber man kann mal was hören auf jeden Fall. Aber erzähl doch trotzdem mal für diejenigen, die jetzt sagen, ja, das will ich aber ein bisschen mehr wissen. Was ist denn das? Was wird denn das? Was erwartet denn einen da?
Ich habe einfach angefangen, eine Platte aufzunehmen. Und habe einfach geguckt, was passiert. Ja, ich wollte komplette künstlerische Freiheit. Der Spirit geht tatsächlich zurück zu den ersten Arrowhead-Platten, dass es keine stilistischen Grenzen gibt. Also es fängt mit einer wahrscheinlich Demel-typischen Nummer an. Dann die zweite Nummer ist schon super ruhig, fängt mit einer akustischen Gitarre an. Die dritte Nummer ist eine Flamenco-Nummer.
Das ist übrigens auch ein Sound, den man von dir nicht so gewohnt ist.
Nee, gar nicht.
Du bist eher der E-Gitarrist eigentlich.
Ja, genau. Ich habe also auch da ein bisschen Akustikgitarre gespielt und habe tatsächlich eine Flamenco-artige Nummer da drauf. Der vierte ist im weitesten Sinne ein Blues, auch wenn es nicht in der Bluesform ist. Dann ist eine Fusion-Nummer drauf, dann ist eine Gypsy-Jazz-Nummer drauf. Dann ist ein witziger Song, der nur ein Duett zwischen Schlagzeug und Gitarre ist. Der heißt Hillbilly Cadenza. Das ist Banjo-Spieler mit Van Halen-Sound, spielt mit Ralf Guska ein Duett. Dann gibt's natürlich wunderschöne Balladen, wie es wahrscheinlich die meisten von mir kennen oder wollen. Es ist künstlerische Freiheit. Ich habe die Situation, die psychologische Situation der Hoffnungslosigkeit, die bei allen Künstlern im Frühjahr 20 ausgebrochen ist, positiv genutzt. Ich habe die andere Abfahrt genommen. A, wir verkaufen sowieso keine Platten. Die Streaming-Portale nehmen uns jeden Pfennig und es gibt keine Live-Konzerte mehr. Aber ich bin ja Musiker, ich mache das ja nicht, damit ich keine Ahnung, Immobilienmogul werde oder reich werde, sondern ich will Musik machen. Also ist doch egal, was du für eine Platte machst. Und das war unglaublich befreiend für mich.
Warum ist das jetzt Markus Demel?
Ich habe Dinge einfach geschehen lassen. Es gab überhaupt keine Überlegung. Am Anfang, die ersten Tage, wusste ich gar nicht, dass eine Platte da ist. Ich hatte das Glück, dass ich auf mein Konto gucken konnte und sagte, okay, ich überlebe die nächsten Monate. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die dann einfach sagten, gut, ich spiele jetzt gleich den Harzler Blues. Ich habe mein Studio zu Hause und ich habe diese Zeit einfach sehr genossen. Also ich war mental 15, bin jeden Morgen, spätestens um 10 habe ich angefangen aufzunehmen und bin irgendwann rausgekommen, wenn mir die Finger wehgetan haben oder ich keine Ideen mehr hatte. Ich war einfach, wie habe ich das genannt, in einem EPK oder irgendwo habe ich gesagt, a kid in the candy store. Es war unglaublich schön. Es war unglaublich schön, weil der Musikerberuf ist ja eigentlich gar nicht so romantisch, wie viele Leute sich denken.
Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Also immer in einem Bus zu sitzen und so, wo sind wir heute? Ja, München oder Stuttgart?
Egal, wir fahren um 6.30 Uhr nach dem Frühstück. Okay, wann sind wir ungefähr da? Circa 18 Uhr, dann ist Soundcheck, dann Dinner, 20.15 Uhr Showtime. Okay?
Okay.
Das ist körperlich anstrengend. Die 2 Stunden auf der Bühne sind toll. Alles andere davor ist furchtbar. Ich habe zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben realisiert, ich finde es gar nicht schlimm, nicht mehr live zu spielen. Ich werde sicherlich nochmal live spielen, aber ich muss es nicht mehr um jeden Preis machen. Ich habe etwas gefunden, was mich auch musikalisch weiterbringt, zu forschen. Und das im Studio. Und dieses körperliche Materium, was Touren bedeutet, weiß ich nicht, ich habe 1500 Gigs oder sowas abgerissen bis dato. Das ist schon ganz sportlich.
Auf jeden Fall.
Das ist Raubbau am eigenen Körper und am Gehör. Ja. Also mein Gehör ist besser geworden, seit ich nicht vor irgendwelchen Becken mehr stehe. Das ist zwischen 3 und 4 Kilo höre ich deutlich besser seit einem Jahr.
Klingt auf jeden Fall so, als ob die Möglichkeit einer weiteren Veröffentlichung in der Art nicht ausgeschlossen wäre.
Das weiß ich nicht. Ich habe auch etwas gelernt durch die Pandemie, dass man nicht zu sehr planen sollte.
Und wie ist es mit Wünschen? Gibt es sowas, was du dir noch so wünschst?
Ja, glücklich zu bleiben. Mhm. Das ist das Einzige. Ich habe auch zum Beispiel diese, ich bin ja immer ein recht ehrgeiziges Kerlchen gewesen. Ja, immer feste Pläne, wie ich schon sagte, mit 15, ich werde Rockstar. Ja, ich werde Solo-Gitarrist, wobei ich wollte eigentlich nie Star werden, sondern ich wollte einfach nur ein sehr, sehr guter Musiker werden. Aber ich wollte Anerkennung, das wollte ich immer. Jetzt will ich eigentlich solche Dinge, ich freue mich über Anerkennung, ich freue mich auch über kommerziellen Erfolg, ich freue mich über die wahnsinnig vielen Vorbestellungen. Ich verlasse jetzt das Land mit der Kohle. Aber ich habe etwas, ich bin zur Ruhe gekommen in der Pandemie. Mhm. Ich bin echt, mein Ruhepuls ist, und ich fand diese Normalität toll.
Aber gibt es so ein, das würde mich schon nochmal interessieren, und ich meine, die Möglichkeiten hättest du ja, gibt es so ein, wie soll ich sagen, so diesen einen Act, mit dem du gerne nochmal spielen würdest, oder so dieses so, einmal mit auf der Bühne stehen.
Nein.
Oder, nee, echt nicht?
Ich habe also, mich macht tatsächlich, auch vielleicht ist es egoistisch, vielleicht ist es naiv oder gar dumm, mich macht das unglaublich glücklich, wenn ich mich mit meinen Melodien ausdrücken kann. Und ich glaube auch, dass ich einen eigenen Klang gefunden habe, auch wenn natürlich da Menschen einen immer vergleichen werden. Aber ich bin da ziemlich überzeugt davon und das macht mich glücklich. Das ist wirklich so, ich male jetzt ein Bild. Take it or leave it.
Mhm, verstehe ich. Ich habe gerade festgestellt, dass wir schon ganz schön in der Zeit vorangeschritten sind und ich habe das bestimmte Gefühl, dass wir mindestens dieselbe Zeit nochmal dranhängen können, nämlich sowohl im Punkto meines Fragezettels, der vielleicht zur Hälfte abgearbeitet ist.
Vielleicht sollte ich kürzer antworten.
Nee, ja. Auf gar keinen Fall. Ich finde, ich sollte dich ein bisschen weniger unterbrechen. Aber dennoch kommen wir so langsam aber sicher zum Ende. Und liebe Leute, das sei auch nochmal ganz wichtig gesagt, wenn ihr euch über irgendwelche Details interessiert, über das, was Markus so macht, die Platten, die er macht, oder auch zum Beispiel das Verzerrerpedal, das er selber entworfen hat und selber vertreibt, oder solche Geschichten.
Mein Rotwein ist leider ausverkauft. Ich hatte auch einen Signature-Rotwein.
Im Ernst?
Ja, es gab den The Blue Poet, es war ein Merlot. Es ist, wir lassen hier nichts so, aus zwischen den Hut-Deals, dem Rotwein, genau, dem Plektrum.
Genau, der Markus Demel Signature Stetson, wie dem auch sei, auf jeden Fall könnt ihr all das natürlich auf Markus Homepage oder auf Markus, gelegentlich, wenn er mal Lust hat, auf Markus durchaus gut gepflegtem Instagram- oder Facebook-Kanal mitbekommen. Also informiert euch da gerne und zieht euch das rein. Ich werde euch das alles.
Und es wird auch ein Gitarrenbuch jetzt geben.
Ah, Moment, da müssen wir noch ganz kurz zu der Platte. Du hast das was irgendwie am Rande.
Healing Hands, The Guitars, ein 60-Seiten-Gitarrenbuch. Wir haben sowieso auf der Platte für die Guitar-Junkies und die Nerds die Gitarren-Gear-Liste für jeden Song aufgelistet. Ja, also welcher Verstärker mit welcher Gitarre. Und daraufhin ist dann die Idee entstanden, weil mich sowieso die Gitarrenmagazine dann immer danach fragen,
dass wir da detailliert drauf eingehen mit schönen Fotos und aber auch die Geschichte der jeweiligen Gitarre. Wo habe ich sie bekommen? Was ist daran geändert worden? Und bei welchem Song ist sie zu und so? Und diese Instrumente, The Healing Hands Guitars oder Healing Hands The Guitars, das sind wirklich, ich glaube, es sind 9 Instrumente auf den 60 Seiten. Die sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Man sieht, dass ich ja sehr, sehr viele Gitarren besitze.
Kurzer Audiokommentar. Wir sitzen in Marcos Wohnzimmer und ich habe einen wunderschönen Ausblick auf eine ganze Horde wunderschöner Instrumente. Das kann man mal so sagen.
Meine Zuhörer, die fragen mich ja solche Sachen. Das heißt, wir machen das jetzt in der limitierten Auflage und deshalb wurden wir auch gerade telefonisch unterbrochen, wo meine Freundin dann bestimmt wieder mit der Druckerei, weil wir sind jetzt tierisch im Zeitdruck. Ich hoffe, wir schaffen es noch.
Das müssen wir vielleicht nochmal anerkennt erwähnen. Du hast es vorhin auch im Vorgespräch gesagt, deine Freundin ist sozusagen die Artwork-Beauftragte für den Musiker
Markus Demel. Also ich kann sagen, jetzt ist sie ja nicht hier, aber vielleicht hört sie das ja, ohne sie würde ich das gar nicht schaffen. Meine Freundin hat eine Werbeagentur und sie macht ganz viele Dinge für mich. Also mein ganzes Auftreten oder meine ganze Online-Präsenz oder auch meine Fotos oder sonst was, das geht alles durch ihre Mangel, weil ich wähle dann andere. Und dann sagt sie, da siehst du endlich mal nicht scheiße aus. Und sie hat dann recht. Man, selbst wenn man das dann auf Instagram postet, hast du das dreifache Likes, anstatt wenn du das, was der Gitarrist so gut findet, denkst du, das ist total geil, das ist total, da gefalle ich mir. Sagst du, nein, guck mal, nimm das. Das kommt auf die Autogrammkarte. Bist du sicher? Und sie hat bisher immer recht, weil sie ist eine preisgekrönte Werberin. Ja, sie hat wirklich für sehr, sehr große Kunden gearbeitet und für internationale Kunden und diese auch betreut. Und ich habe einfach das Glück, dass ich das im Haus habe. Und ja, also die Dankbarkeit ist unendlich. Ich würde es nicht schaffen.
Ja. Lieber Markus, ich würde gerne mit dir in die einzige Rubrik kommen, die dieser Podcast hat, nämlich das, und die Tonis, die Hörenden dieses Podcasts, die kennen das schon, das Tontalk-Freundebuch. Das Freundebuch, das in meiner Schulzeit das optimale Kennenlerntool war, denn wenn man jemanden nicht kannte, konnte man dieser Person das Freundebuch in die Hand drücken und hatte danach alle möglichen Daten. So eine Art Facebook-Vorläufer. Aber hier machen wir das Ganze natürlich auditiv. Du musst das nicht schriftlich ausfüllen, sondern ich stelle dir diese ganz einfachen Fragen und du gibst mir bitte die ganz einfachen Antworten. Ich auch. Anfangs ist es noch ganz simpel. Aber es sind so ein paar eigentlich ganz simple Fragen, von denen ich weiß, dass weitgereiste Musiker und Musikerinnen da manchmal drüber nachdenken müssen. Ich bin sehr gespannt. Das Tontalk-Freundebuch mit Markus Demel. Mein Name.
Markus Nepomuk Demel.
Mein Spitzname.
Ist eigentlich mein Taufname Marek. Ich wurde eingedeutscht später. Darüber haben wir gar nicht geredet.
Nee. Oh, verdammt, wir müssen mal irgendwann Folge 2 machen, habe ich das Gefühl.
Na, oder also ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Ich bin eigentlich auf Marek getauft worden und wurde in der Schule tatsächlich so gehänselt. Und Marek heißt, wenn es eingedeutscht ist, Markus.
Okay. Aber es steht mittlerweile Markus auch in deinem Personalausweis?
Es steht auch Markus tatsächlich in meinem Personalausweis, ja.
Okay, krass. Okay, Marek. Ich finde, Marek ist ein wunderschöner
Name. Ich eigentlich auch. Finde ich mittlerweile cooler. Ich frage mich eigentlich, warum das eigentlich... Aber, ne?
Naja. Haarfarbe?
Rotbraun, aschblond.
Augenfarbe?
Braun.
Meine Lieblingsstadt? Ich habe vorher schon kurz gelächelt, weil ich genau weiß, dass es immer die erste Frage ist, wo schon das erste Mal kurzes Schweigen im Walde herrscht. Schwierig, ich weiß. Aber was würde dir spontan in den Sinn kommen?
Wien.
Ich überlege mal,
Kopenhagen.
Oh, das kam jetzt aber von irgendwoher, wo ich es nicht erwartet habe. Wieso das?
Weil da war ich nur zweimal und ich fand das unglaublich, das noch geilere Hamburg. Und Hamburg finde ich die tollste deutsche Stadt. Entschuldige, ich will jetzt niemanden, keinen Münchner oder Stuttgarter beleidigen oder so, aber Hamburg war das erste Mal, als ich hier auf Tour war, als ich noch in Frankfurt wohnte. Haben wir in der großen Freiheit hier gespielt, 2 Tage hintereinander und ich war sofort verliebt in die Stadt. Ich dachte, das ist ja toll hier und so. Und bei Kopenhagen hatte ich auch dieses Gefühl.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Philosophie.
Du hattest, so dann in der Oberstufe wahrscheinlich, oder? Mhm.
Ah, okay. Da habe ich auch, glaube ich, 13 oder 15 Punkte dann gekriegt. Das hat mich wirklich interessiert.
Mein Lieblingslehrer oder Lehrerin?
Meine Philosophielehrerin.
Weißt du noch, wie die hieß?
Nee. Aber ich habe ein Bild, ein romantisiertes Bild vor Augen.
Ja, bewahr dir das, das ist super. Lieblingsfarbe?
Daphne Blue.
Bitte googelt das und schickt es mir dann zu.
Eher so ein Cadillac Hellblau.
Der Cadillac ist wahrscheinlich der Punkt, ja.
Nee, die Gitarre, die Daphne Blue Fender-Lackierung, was die Cadillac-Farbe auch ist.
So, jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Dankeschön, ihr müsst nicht mal googeln, aber genau. Macht es mal trotzdem. Mein Lieblingstier?
Hund.
Ah, du bist Hund? Ich bin ja mehr Katze. Meine Hobbys? Jetzt bin ich, Musik zählt nicht.
Durch den Wald laufen.
Was hier ja ganz gut geht, also hier in der Umgebung direkt?
Ja, ja, ich bin ja unter Naturschutz gestellt hier.
Genau, also liebe Zuhörenden, das könnt ihr nicht wissen, aber wir sind zwar in Hamburg, aber wirklich an einem geheimen Ort in Hamburg und ich wusste nicht, dass Hamburg sowas kann, aber wir sind hier richtig mitten wie im Wald, wunderschön, ruhig hier, mit ganz viel Grün, also dass man hier gemütlich spazieren gehen kann, kann ich mir gut vorstellen.
Und das ist etwas, was ich früher nicht konnte und ich versuche das jeden Tag eine halbe Stunde bis manchmal auch länger zu machen. Oder wenn ich den Hund hier habe, dann halt auch drei, viermal am Tag. Und ich könnte gar nicht mehr ohne. Und was ich auch versuche, ich weiß nicht, ob das ein Hobby ist, nichts tun.
Doch, ist manchmal, also es kann auch ein schwieriges Hobby sein.
Super, für mich super, super schwierig. Weil ich immer unruhig werde. Und aber ich habe mir sagen lassen, gerade aus Starren und an nichts denken soll toll sein. Das übe ich.
Natürlich übst du das, Markus. Du bist Markus. Natürlich übst du das. Und du wirst es irgendwann meisterhaft können, wahrscheinlich. Ich esse am liebsten.
Bämische Kiche, auch wenn sie ungesund ist. Und ich versuche oder bin fast Vegetarier, manchmal nicht. Manchmal werde ich rückfällig.
Oh, das ist aber in der bämischen Küche nicht so schwierig, nicht so einfach, oder?
Nee, ist nicht. Aber Knödel und irgendwelches süßes Kraut oder sonst was, das ist einfach mit irgendeiner perversen Sahnesoße, mit Preiselbeeren. Also bei einer Switschkova übersetzt einen Kerzenbraten oder sowas. Na, also da bin ich ganz Böhme oder auch alles, was aus der österreichischen Küche kommt. Das ist einfach mein Upbringing, wie man sagen würde. Da bin ich drauf konditioniert. Und da ich ja auch meine Großmutter ein Hotel hatte und der Chefkoch mich liebte, dann gab es immer ein Palatschinken oder ein Mantel im Schlag oder sowas. Und diese ganzen Mehlspeisen, das ist alles. Oh mein Gott.
Geil.
Ja, ja. Und man sagt, ich würde besser kochen als Gitarre spielen.
Das also wollte ich gerade fragen, ob du selber kochst, aber du kannst kochen.
Ach cool. Ja, ich koche sehr gerne und vielleicht so hätte ich das eher als Hobby sagen.
Wollte ich gerade sagen, schreiben wir noch mit zu Hobby.
Das würde ich tatsächlich sagen. Also dann, wenn ich nicht auf Tour bin, was ich ja jetzt seit fast 2 Jahren nicht war, dann bin ich sonntags hier und dann bekoche ich meine Außerirdische. Und auch wenn sie unterernährt ist, sie isst dann sehr, sehr viel.
Großartig. Hat ja auch, also ich finde, das hat ja beides, also wenn wir jetzt auf deine Hobbys gucken, wir haben jetzt 3 Hobbys da stehen in der Spalte, das hat ja alles was sehr Kontemplatives, also das durch den Wald gehen, das vielleicht nichts machen und ich weiß nicht, wie du kochst, wenn ich koche, ist das immer so ein Abschalten, wobei ich zugeben muss, dass ich, wenn ich koche, das meistens mich dann auch irgendwie auf den Ohren wegbeamen mit Musik oder mit einem Hörbuch oder so.
Nee, das mache ich nicht.
Das machst du nicht.
Ich höre relativ wenig Musik, da ich ja wenn es gut läuft, 8 Stunden meine eigene Musik höre und dann brauche ich auch Pause und wenn, dann höre ich schon was, nichts mit Schlagzeug auf jeden Fall. Also ich habe da die russischen Komponisten für mich entdeckt. Ich werde alt, genau.
Naja, also das kommentiere ich jetzt nicht. Ich trinke am liebsten.
Am liebsten versuche ich gar nicht zu trinken, aber hier, da ich auch einen riesigen Kamin habe, ist hier eine gewisse Weinkultur eingezogen. Das heißt, ich kann mittlerweile gute und sehr gute Weine von mittelmäßigen unterscheiden, was ein gewisses Training erfordert.
Auf jeden Fall. Rot oder weiß?
Ich bin eher Clubrot, also einen Rioja Reserva ist wahrscheinlich wär mein Favorite.
Spanisa. Alright. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen kryptisch. Ich bin auf deine Antwort sehr gespannt. Dein Lieblingsmusiker, Lieblingsmusikerin, Lieblingsband?
Sind sehr viele. Also da könnte ich jetzt 3 Tage drüber erzählen. Aber ein Musiker, wegen dem ich fast ein anderes Instrument spielen würde, das war Jaco Pastorius.
Nein, ein Gitarrist, der lieber Bass spielen würde?
Ja, weil Jaco war ja auch eher ein Solist und er hat vor allem, ist es ja auch egal, ich bin ja eher ein Klangmensch. Also bei mir ist es gar nicht so, das, was mich an der Gitarre verzaubert hat, war der Klang. Und ich weiß, als ich Jaco bei Joni Mitchell auf dem Album Mingus hörte, war es um mich geschehen. Also das... Wenn ich das höre, fange ich, God must be a boogeyman oder so, fange ich an zu weinen. Das ist einfach. Und ich habe mir, wenn ich dann sozusagen nicht klassische Musik höre, dann gucke ich mir alles von Jaco Pastorius auf YouTube an. Es haut mich um. Es haut mich in jeglicher Hinsicht um, der ganze Typ. Auch wenn er sicherlich psychisch Borderliner war.
Naja, es geht um das Musische.
Ja, aber das hört man auch, dass so ein bisschen Kinski da schon drin ist, hört man schon. Ne? Mich interessiert ja dann, wenn ich deep gehe, auch der Mensch hinter der Musik.
Unbedingt, deswegen machen wir das hier, auf jeden Fall.
Also ich weiß über sehr viel Trivia über all meine Lieblingsmusiker. Na, also Jaco Pastorius haut mich um. Ein Mensch, den ich sehr bewundere, hoffentlich hört er das nicht, sonst wird es peinlich, ist Moritz Eggert. Moritz Eggert ist der Präsident des Deutschen Komponistenverbandes. Und
ach, der Name, mit dem bist du mit dem nicht zur Schule gegangen?
Ich bin nicht mit ihm zur Schule gegangen, aber er war der Keyboarder in meinen ersten beiden Bands.
So, genau, also es ging um deine Schulzeit irgendwie.
Genau, und Moritz war damals schon ein kleiner Rachmaninow und führte dann mit 15 in der Paulskirche seine Sinfonie für 100 Mann, Orchester und Schlagzeug auf. Und während wir zur Probe fuhren, schrieb er mal 4 Seiten Noten, das war der Gitarrenpart. Und Moritz macht etwas, was man moderne Musik nennt, was ich nicht verstehe.
Wenn du dieses neue Musik, das verstehe ich auch nicht.
Nee. Also es ist moderne Klassik, also es ist für die, es ist, die Leute würden wahrscheinlich sagen, es ist atonal. Ich war hier auf dem Konzert, ich habe dabei... Es war eine Oper oder eine Operette. Ich bin ja auch voll der Volltrottel. Ich bin ja RTLer, wenn es um Klassik geht. Also ich habe nichts verstanden, aber ich fand es unglaublich faszinierend. Ich war einfach so wirklich im kompletten Tal der Ahnungslosen, was da passiert. Aber ich habe mich irgendwann nach einer halben Stunde Schockstarre über Tonalitäten und Instrumentierung darauf eingelassen. Und irgendwie hat es mich berührt, weil ich wahrscheinlich auch... Ich durfte neben dem Komponisten sitzen. Diese Kreativität und auch diese Masse an Werken, die der raushaut, das ist unfassbar, wie viele Werke der Mensch komponiert hat. Wie er auch, dann war ich hier in Hamburg und dann hat er, keine Ahnung, was hat er gespielt? Schubert, aber wie? Das habe ich ja dann noch irgendwie zumindest emotional verstanden. Also das ist ja dann auf einem Niveau von Glenn Gould, also das heißt dieses oberste Instrumentallevel. Jetzt ist er auch noch Leistungssportler geworden und also er läuft kein Marathon mehr, sondern er läuft Ultras. Da rennen die, glaube ich, 24 Stunden oder was um eine schwedische Insel herum. Er war immer so ein bisschen pummelig, jetzt ist er irgendwie Captain Draht, springt bei 4 Grad in die Isar.
So, nun ist aber gut, sonst verlinke ich ihn noch, damit er sich das auf jeden Fall anhören muss.
Es ist so, ich finde, also abgesehen, also Moritz, falls du das hörst, bist ein super Typ, aber ich finde solche Persönlichkeiten, die finde ich unglaublich faszinierend und alle meine Lieblingsmusiker sind ein bisschen left field, würde man glaube ich sagen. Also irgendwie
die sind besonders als Menschen und deshalb erklingt die Musik auch anders. Ob man das dann mag oder nicht, sei völlig dahingestellt.
Das ist ja eh totale Geschmackssache, keine Frage. Hast du ein Lieblingsbuch?
Nein, ich lese sehr wenig. Das liegt daran, dass ich leider...
Wann denn auch?
Nee, ich habe leider auch, das ist unangenehm, ich habe eine sehr fiese Augenkrankheit.
Ach echt?
Ja, das heißt, wenn ich unten im Studio bin, nach 4-5 Stunden im Rechner starre, sehe ich schlecht. Aber ansonsten bin ich gesund. Das mit Händen oder sowas, das wäre schlimmer. Aber falls es mal zu Stevie Wonder kommen sollte oder sonst wie auch immer, aber ich muss ein bisschen mit meiner Augenkraft aufpassen. Also Hörbücher, was ich gerne tatsächlich ich habe zum Beispiel ein Bob Dylan Textebuch. Das lese ich gerne. Was wir letztens hier gemacht haben aus Langeweile, wobei da haben wir schon Grauburgunder an einem letzten sonnigen Nachmittag hier im Garten gesehen und haben Hendrix Texte ins Deutsche übersetzt. Das war geil.
Na gut, also Hendrix Texte weiß ich. Okay, ist
das war auf jeden Fall humoristisch.
Hey, Bob Dylan hat immerhin einen Literatur- und Nobelpreis dafür bekommen.
Ja, aber wechselt fließend zwischen Trivia und Literatur. Also das mit dem Nobelpreis, da kann man sich natürlich drüber streiten.
Bob Dylan kann sich da nicht drüber streiten, er fand's Quatsch. Ich glaube, er hat ihn gerne genommen, weil er ist, glaube ich, auch ziemlich gut dotiert. Aber er hat ja selber gesagt, das ist keine Literatur, das sind Songs.
Ja.
Das funktioniert im Lesen nicht.
Aber er hat gute Texte, muss man schon sagen. Er hat wirklich sehr, sehr gute Texte.
Also ich bitte dich, das ist ja nur wirklich, also dafür ist er ja, das war ja seine Macht, oder?
Ja, aber wenn man das so schwarz auf weiß sieht, und da hinten ist der Welt, dann ist das, ja.
Hast du denn, wir füllen mal die nächste Spalte aus, hast du denn einen Lieblingssportler oder eine Lieblingssportlerin?
Nein.
Interessierst du irgendwie für Sport?
Kaum noch, weil ich die Kommerzialisierung des Sports zum Kotzen finde.
Ich fand es schlicht schon immer total langweilig, mir Sport anzugucken.
Ich guck mal Fußball, wenn Weltmeisterschaft ist oder sowas. Aber ja, auch da mittlerweile. Ich
habe das letzte große Turnier, oh Gott, ich verwechsel es immer, ich glaube, es war die EM, ne? Ich habe kein Deutschlandspiel gesehen, sonst gucke ich mir sowas auch mal an, aber ich habe keins gesehen, schlicht und ergreifend, weil ich an den Tagen nie Zeit hatte und es war dann egal. Insofern, ich fand es ganz entspannt. Ich weiß noch, dass beim zweiten EM-Spiel habe ich mitbekommen, dass EM ist. Also beim zweiten EM-Spiel überhaupt so. Ah, was wollen die alle? Ach ja, habe ich total, naja.
Curling ist noch so eine Sportart, die kann man gucken.
Warte, ich muss kurz weg.
So. Ach so, doch, es gibt eine Lieblingssportart, doch, Eishockey.
Ehrlich?
Eishockey.
Also von früher noch? Also so
nee, ich habe ja selber Feldhockey ach so, gespielt, aber ich habe dann ab und zu, wenn im Frühjahr ich aus Versehen mal rumseppe, was ich echt mittlerweile kaum noch tue, und dann Eishockey-WM ist, dann gucke ich das, weil das habe ich wegen meinen tschechischen Wurzeln mit meinem tschechischen Großvater immer früher noch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher geguckt. Und das ist einfach so eine Kindheitsprägung. Hm. Und dann habe ich auch nerdmäßig damals die tschechische Nationalmannschaft, habe ich im Album mit ausgeschnittenen Fotos gehabt und so. Das muss so ein Kinderding sein.
Ach klar, voll. Aber das ist ja auch cool sowas. Macht ja auch Spaß, dann sowas sozusagen nochmal zu erleben. Wo du gerade rumseppen sagst, hast du einen Lieblingsfilm oder vielleicht auch eine Lieblingsserie?
Es gibt auf dem neuen Album einen Song, der heißt Time Traveler. Und ich weiß nicht, wie die Serie hieß, aber ich glaube, die hieß auch Time Traveler.
Irgendwas klingelt da, ja, ich meine ja.
Ich glaube, es war eine dänische oder auf jeden Fall eine skandinavische Serie. Und bevor ich da jetzt reingehe, was ich schon auch bei der Algorithm-Platte gemacht habe, wenn ich etwas kenne, einen Film kenne, mache ich mal den Ton aus und komponiere meinen eigenen Soundtrack dazu. Und diese Serie, ich weiß jetzt nicht, wie hochwertig die war, ich bin kein Fachmann, aber ich fand die Idee unglaublich großartig, dass unterschiedliche Generationen aus unterschiedlichen Epochen durch die Zeit reisten und die kamen im Hier und Jetzt an. Also es kamen irgendwelche Wikinger mit irgendwelchen Leuten aus dem 18. Jahrhundert auf, wurden in Kontakt gestellt mit den aktuellen Menschen hier und diese Kulturen und die die Art des Denkens knallte aufeinander und das fand ich einfach eine irre Idee. Ja. Und die wurden immer so aus dem Wasser geschwemmt und das war wirklich auch eine tolle Idee und ich habe das tatsächlich
Es waren jetzt mehrere Folgen, ich glaube, es waren 8 Folgen oder 6 Folgen und ich habe es dann in der Mediathek ein zweites Mal mit Gitarre geguckt.
Jetzt wird es ein bisschen philosophischer auf die letzten Meter. Und das ist so eine Standardfrage in so einem Freundebuch eines 8-, 9-, 10-jährigen Kindes. Und da ist meistens klar, was diese Kinder da reinschreiben. Aber was wirst du da reinschreiben? Das möchte ich mal werden.
Das ist jetzt schwer für mich zu sagen, weil ich bin es ja schon. Aber mir ist glücklicherweise sehr früh aufgefallen, dass viele Leute unglücklich sind. Und der Grund dafür ist, dass sie eigentlich nur für Geld arbeiten. Ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, aber ich möchte in meinem Berufsleben, damit ich privat ein halbwegs erträglicher Mensch bin, keine Kompromisse machen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, gehe ich mit. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Meine schwarze Stratocaster.
Sehr gut, weil Gitarre hätte ich nicht zählen lassen, da wäre die Auswahl zu groß gewesen, aber jetzt haben wir es konkreter. Das mag ich überhaupt nicht.
Üble Nachrede oder ungefragt Lebensratschläge geben. In England heißt das zu Deutsch.
Ehrlich?
Wenn dir einer ungefragten Ratschlag gibt.
Oh, das ist
Markus,
bitter.
Du solltest nicht solche Gesichter verziehen beim Gitarrespielen. Das ist zu Deutsch.
Verdammt. Okay, das, oh Gott. Okay, lass uns das irgendwie versuchen zu bekämpfen. Der letzte und abschließende Satz in diesem Podcast gehört natürlich dir. Und zwar ist es die Beantwortung sozusagen dieser Frage, kann man gar nicht Frage nennen. Und die richtet sich normalerweise an den Besitzer oder die Besitzerin des Freundebuchs. In diesem Fall richtet sich das aber an die Hörerschaft. Und zwar, das wünsche ich euch.
Ich glaube, wenn ich alle meine Wünsche jetzt hier äußern würde, würde ich sagen, wer ist der weggeschossene Hippie da? Ich wünsche, dass alle Menschen rücksichtsvoll miteinander umgehen und gut miteinander umgehen. Ja, vielleicht, dass sie einfach gut miteinander umgehen. In trivialen Dingen. Vielleicht die Leute nicht von der Autobahn abdrängen oder ihnen nicht unnötig auf den Keks gehen. Solche banalen Sachen. Ich wünsche ihnen Empathie. Ich wünsche, dass sich Menschen in andere reinversetzen würden. Ich wünsche, dass sie sich das angucken, was in Belarus an der Grenze passiert. Ich wünsche, dass sie kurz für 30 Sekunden mal fühlen, dass da, was das wäre, wenn ihre Kinder da im Wald erfrieren. Auch, dass man mal fühlt, wie gut man es eigentlich hat, anstatt immer nur zu motzen. Aber jetzt ist es eine sehr ausufernde Antwort. Und jetzt werde ich selbst betroffen.
So wollen wir nicht enden.
Nee, so wollen wir auf gar keinen Fall. Der Tscheche würde jetzt sofort sagen, dann trinken wir eine Becherowka oder ein Slivovitz und 12 Bier dazu. Es ist ja schon fast dunkel.
Das ist richtig. Eine Stunde habe ich noch, bis mein Zug fährt. Insofern, das schaffen wir noch. Markus, ich danke dir natürlich viele tausend Mal für dieses tolle Gespräch.
Das war ein sehr, sehr, sehr nettes Gespräch. Das muss man sagen. Also, ich habe ja sehr, sehr viele Interviews jetzt gegeben, die letzten 14 Tage. Das ist definitiv ein Highlight gewesen.
Boah, Gott sei Dank ist es ein Audio-Podcast, da sieht keiner, dass ich rot werde. Markus, ich danke dir, mach's gut.
Vielen, vielen Dank.
Und auch euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Tonis. Denkt dran, dass ich mich immer total über Fragen, Anmerkungen oder Kritik freue. Schreibt doch mal eine Rezension auf Apple Podcasts, vergibt Sterne, Likes, sagt FreundInnen, dass es den Tontalk gibt. Das hilft mir unheimlich und hilft dabei, dass es mit dem Tontalk weitergeht. Alle Nachrichten, insbesondere Gästewünsche, schickt ihr bitte über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram oder per E-Mail an podcast@gebermusic.com. Ich verlinke euch dazu alles in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flor.